Kennt ihr das, wenn ihr etwas vorhabt und bereitet euch richtig akribisch drauf vor und denkt euch so, ja Mann, das wird richtig gut, weil ich bin vorbereitet, ich habe mir richtig viel rausgeschrieben und Informationen zusammengetragen und das wird super. Und dann ist es soweit und ihr stellt fest, Scheiße, wenn ich darüber erzählen will, ist schon alles vorbei. Naja, ist vielleicht ein Problem, was keiner von euch hat. Nur ich hatte es heute und nicht nur ich, sondern auch mein lieber Co-Host London Silver.
Hallo zusammen, ne? Ja, das stimmt. Das
Ja,
war ein bisschen ärgerlich.
es war ein bisschen ärgerlich. Wir haben nämlich hier schön geplant, was in die 39. Folge, also in die ihr jetzt gerade hört, rein soll und was in die darauf folgende Folge rein soll, als thematische Folge. Nur um dann festzustellen, dass das überhaupt nicht hinhaut. Warum werdet ihr später noch erfahren anhand der Themen, die wir besprechen? Das war jetzt ein blöder Erkenntnis, ne? War ein blödes Gefühl.
Ja, vor allen Dingen, wo man so kurz davor ist, auf ein Knöpfchen zu drücken und dann feststellt, so, ja, nett überlegt, aber guck mal auf das Datum. Ach so, ah ja, da können wir jetzt dann gar nichts zu sagen. Ja, stimmt,
Ja,
dann.
total doof auch, ne? Da hätten wir ja eher drauf kommen können, dass das
Ja.
terminlich schwierig wird.
Und ich habe dann noch was zusammengetragen bei den Themen, die da kommen und mir auch das Datum eingetragen und dann dachte ich mir so, ja, das ist okay. Konzentriere dich mal ein bisschen inhaltlicher drauf, das ist ganz gut. In Vorbereitung auf die kommende Folge 40. Naja, sagt mir nichts, das war wohl nichts. Aber egal, wie dem auch sei. Na.
Richtig. Ins Game. Podcast für Gaming und mehr. Mit Frittenfriseur und Lomdom Silver. Thema heute: die sportliche Chaosfolge. Viel Spaß!
Gut, wie geht's dir denn? Die klassische Frage zu Beginn, oder wo erwische ich dich?
Ja, in der Kemenate. Na, das ist ganz klar. Nee, mir geht soweit ganz gut eigentlich. Ich bin ein bisschen müde irgendwie, also ein bisschen erschöpft einfach. So dauererschöpft. Kennst du das?
Ja, das kenne ich, seitdem ich 16 bin. Ich bin irgendwann mal
Boah,
mit 16 zu
schrecklich.
spät ins Bett gegangen und dann seitdem bin ich dauermüde. Keine Ahnung.
Schrecklich.
Nein, kenne ich auch, aber momentan hat es ein paar Ursachen bei mir,
Okay.
die mich so ein bisschen runterziehen.
Ja.
Also, es ist halt familiär, also ein Todesfall aufgetreten und gesundheitliche Probleme bei nahen Anverwandten, die dafür gesorgt haben, dass ein bisschen Stress aufgekommen ist. Und dann gibt es auch noch so Sachen, wie man den noch erledigen muss, mit Ämtern beispielsweise. Das hatte ich heute gehabt, da bin ich extra früh aufgestanden. Bin auch dann schön Viertel vor 8 beim Amt gewesen, habe denen die Sachen alle schon zusammengerafft gehabt. Das war also genau gesagt Straßenverkehrsamt, um ein Kennzeichen oder ein Auto wieder anzumelden, was vor kurzem erst stillgelegt worden ist. Und ja, dann stehst du da und dann denkst du dir, wunderbar, das laut Info von denen brauchst du ja nur nicht viel, hab alles. Das dauert nur 10 Minuten, kannst du danach schön noch zur Arbeit fahren und kommst auch pünktlich um 9 Uhr an. Das heißt, du machst keine Überstunden. Alter, was soll ich sagen? Es hat sich verzögert, weil ich brauchte noch neben der Vollmacht auch noch zusätzlich noch ein paar Unterlagen von meinem Vater, weil das war fürs Auto von meinem Vater, was wieder neu angemeldet werden sollte. Und das hat sich rausgezögert und ich war erst gegen Mittag auf der Arbeit. Boah, somit ärgerlich pur, früh aufgestanden, dadurch jetzt, wo wir heute wir haben jetzt gerade so gegen 20 Uhr gleich, also Viertel vor, setzt so ein bisschen noch die Müdigkeit ein und die zieht sich heute über den Tag, weil es aber auch heute mal richtig extrem heiß ist und ich
Ja.
teilweise draußen war und ja, die Sonne hat mich so mein Gehirn ein bisschen geschmolzen, deswegen bin ich ein bisschen bräsig am Kopf. Jetzt
Das
soll der
kenne
ein oder
ich.
andere sagen, das ist kein Unterschied wie sonst, so kennen wir dich, aber ich finde, ich bin heute anders. Naja,
Okay.
wie dem auch
Ja,
sei. Aber also,
das
geht's
kenne
mir auch
ich.
gut. Hatte ja auch Urlaub gehabt, da musste ich halt aufgrund des Todesfalls leider abbrechen, aber da war ich eine Woche zumindest, ja, wollten eigentlich wieder Italien-Rundtour machen. Diesmal war Toskana dran und sind wir auch mit dem Auto runtergefahren, immer so schöne Etappen. Luzern haben uns angeguckt, das fand ich, das ist eine sehr schöne Stadt und
Ja.
ja, ich weiß nicht, wenn man mal Schweiz mal so mitnimmt, ich finde das immer wieder ein schönes Erlebnis. Schweiz ist ein schönes Land, finde ich.
Sehr
Aber
schön.
natürlich auch gibt es natürlich auch andere schöne Länder wie dann noch Italien. Und dann waren wir in der Toskana und wir sind natürlich am südlichsten Punkt angekommen, bis wir dann die Nachricht erhielten. Und dann sind wir natürlich dann schnurstracks mit einem kurzen Zwischenstopp dann wieder nach Hause und haben den Urlaub abbrechen müssen. Zum Glück auch die Stornierung, die wir da gemacht haben von den Unterkünften. Wir haben so einzelne Airbnb-Unterkünfte und ein paar Hotels und Campingplätze und so. Haben wir das Größte dann wieder zum vollen Preis wieder zurückerstattet bekommen. Das war das Gute daran halt. Ne? Das Negative ist halt, gut, der nächste Urlaub ist wahrscheinlich erst wieder so im Dezember bei mir und dann richtiger Sommerurlaub dann natürlich erst wieder nächstes Jahr. Das wird das Bräsige in meinem Kopf nicht besser machen. Aber naja.
Verstehe.
Was willst du machen?
Ja. Ja. Willst du über deinen Urlaub sprechen? Du hast gerade schon angerissen, dass du im Urlaub warst, oder?
Ja, also ich sag mal, das ist wie gesagt ein bisschen kürzer. Das hat mich leider natürlich auch ein bisschen geärgert, dass das eben so ist, aber ist halt so. Aber wir haben, ja, viel kann ich nicht erzählen. Ich kann nur sagen, wie gesagt, Luzern war sehr schön. Da war das so, das Wetter insgesamt war so, ja, Mitte 20 Grad, also 24, 25, 26, so mehr war es nicht. Und danach waren wir in Florenz.
Ja.
Das heißt, wir haben zwei Städte gemacht. Das ist natürlich da, wenn nur so ein bisschen bewölkt ist, finde ich das immer ganz schön, dass da nicht so richtig heiß ist. Von daher haben wir uns die Städte angeguckt. 4 Nächte waren wir dann in Florenz, sind dann weiter durch das Orciatal, also, und haben uns dann die Städte San Gimignano und angeguckt und sind dann Pitigliano gelandet. Das sind jetzt also für den einen oder anderen, wer sich in der Toskana ein bisschen auskennt, San Gimignano ist so, man nennt es das Manhattan des Mittelalters, weil das so viele höhere Häuser waren, also viele Türme, die damals gebaut worden sind. Und da gibt es übrigens auch das beste Eis der Welt.
Mhm.
Das ist halt eine Weltmeisterschaft, die immer stattfindet, und diese Eisdiele, die dort ist, die hat gewonnen. Und muss sagen, ja, das Eis war schon richtig gut. Und auch nicht so teuer. Man könnte meinen, da könnte dann man den Preis hochsetzen, aber so viel Pech wie Henno, also Hand auf Blatt, mit seinem 15-Euro-Eis, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hatten wir. So ein teures Eis hatten wir zum Glück nicht.
Nee.
Hast du das mitbekommen mit Hand of Blood?
Mm-mm.
Der war, kurz vorher war der ja in La Spezia, auch in Italien.
Ja.
Und so Pisa, so die Ecke da oben, ne?
Mhm.
Und dann ist er dann, hat er dann, ich habe das nur gesehen bei Insta, war ein Reel, wo er dann in eine Eisdiele gegangen ist, rausgegangen ist, und dann hat das Reel angesetzt und sagte, Alter, ich habe jetzt gerade hier, hat erzählt er, wie er dann in die Eisdiele reingegangen ist, gesagt hätte, ja, hier, ich würde gerne eine Kugel, hier so und so viel davon und eine davon, oder nee, eine Kugel hat er genommen, glaube ich, eine Kugel. Du kannst in Italien immer sagen, ich nehme Hörnchen 1, 2 oder 3, dementsprechend kannst du dir dann anhand des Hörnchens auch die Füllmenge aussuchen. Ne? Das heißt, du hast ein kleines Hörnchen, zahlst du den Preis, größeres Hörnchen, zahlst du einen größeren Preis, also höheren Preis, und eine große Kugel auswählen. Und er hat dann quasi das kleinste genommen, ich glaube, eine Kugel hat er genommen, und dann hat er nicht da richtig am Preis geachtet und hat dann gesagt, ja, so, und was kriegst du jetzt? Und dann hat er gesagt, so, ja, 15 Euro. Und dann dachte der so, hä, wie, was? Dann zeigt er, ja, 15. Zeigt er auf dem Preisschild, und dann hat er hochgeguckt und hat dann gesehen, dass er für eine Kugel 15 Euro bezahlen soll. Er hätte wahrscheinlich auch nur eine zweite oder dritte nehmen sollen, aber das Einzige, was er dann gemacht hat, das ist dann einfach, statt sich aufzuregen, das, was ich heute beim Straßenverkehrsamt gemacht habe, einfach drüber lachen. Und dann sagen, Alter, hier, komm, weißt du was, hier, nimm deine 15 Euro, hat er auf den Tisch gelegt, so, und hat sich nur kaputt gelacht und ist rausgegangen. Und das Witzige daran, und dann hat er dann das Reel aufgenommen, das Witzige ist dann, dass seine Freundin das noch nicht wusste. Und er hat das quasi das Video aufgenommen, dann hat er man hört dann im Hintergrund, wie sie dann sagt, so, was, 15 Euro? Und was das richtig Gute ist, dass diese Eisdiele, die hat irgendwie so 1000 Bewertungen oder so, und die hat 1,1 Sterne bekommen.
Krass.
1,1 habe ich noch nie gesehen, sowas, wie schlecht so eine Bewertung sein kann.
Ja.
Aber der sagte, der Verkäufer scheint auch das darauf abzuzielen, dass da die Leute dann das Eis holen und dann er sich denkt, ja, ich sehe euch eh nie wieder, deswegen ziehe ich euch mal ab. Und wenn du einmal das Eis in das Hörnchen tust, dann bist du ja quasi, ne, du hast es ja dann bekommen, in die Hand gedrückt und sollst dann zahlen oder wie auch immer. Du hast so dieses Schuldgefühl. Eigentlich könntest du sagen, so, weißt du was, 15 Euro nehme ich nicht, aber du bist ja in den Laden reingegangen, da sind die Schilder, da stehen die Preise, und eigentlich weißt du ja, worauf du dich einlässt. Ist schwer zu argumentieren, wenn man dann auch nicht dann Italienisch spricht beispielsweise. Ja, aber das scheint wohl seine Masche zu sein, deswegen auch die entsprechende Bewertung. Und wenn, ich mache zum Beispiel einen Urlaub gerne, ich gucke mir auch von Eisdielen an, was gibt es in der Stadt für Eisdiele und was, was ist hier das Anführungszeichen beste Eis, ne? Also jeder macht ja das beste Eis.
Ja.
Aber ich gucke mir dann gerne mal so im Reiseführer die so Lokalitäten an, gerade so Restaurants und so, wo man was snacken kann. Und dann schaue ich mir es bei Google an, wie auch immer. Ich mache mir so bei Google Maps, so ist meine kleine Reiseplanung immer, mache ich mir dann die, setze ich mir die Marker. Und in den Markern kannst du ja noch Notizen reinsetzen und die ich mir dann aus den Reiseführern dann zusammenfüge teilweise. So mische ich das so alles. Ja, also ich gehe eigentlich gar nicht mehr in ein Restaurant, ohne vorher mal die Bewertung zu gucken. Wenn ich ja jetzt natürlich 5 Bewertungen habe und habe 5 Sterne, dann denke ich mir so, ja, okay, deine Freunde und deine 2 Brüder haben dann auch, ne, abgestimmt. Aber wenn da jetzt irgendwie so 1000 Bewertungen sind und dann ist 1,1, dann weiß ich, da stimmt irgendwas nicht. Deswegen wäre ich da persönlich gar nicht reingegangen. Aber witzige Story, im Nachhinein wird er sich auch irgendwann mal in 15 Jahren noch mehr kaputt lachen, als er es da schon getan hat. Ja.
Interessant. Ja, also geht eigentlich. Ich meine, er hat sich ein teures Eis gekauft. Ja.
Das ist halt so. Das teuerste Eiskugel, die ich mal hatte, war, glaube ich, 4 Euro. Da haben wir uns aber auch vor 2 Jahren auch gedacht, so, boah, das war schon teuer. Aber 15 Euro, boah, naja.
Ich weiß es gar nicht. In Kugeln kann ich es gar nicht sagen, aber es gibt ja auch im Supermarkt genug Eis, was sehr teuer ist. Mhm. Ich mag so Mochi-Eis ganz gerne. Das gibt es auch im Supermarkt oft. Ja. Aber das ist auch relativ teuer, glaube ich. So aufs Kilo runtergerechnet ist es, oder hochgerechnet in dem Fall, ist es, glaube ich, teurer als die meisten anderen Eise, vermutlich.
Ich habe es ein paar Mal probiert. Also, ja. Ich muss sagen, es ist irgendwie nicht so meins. So, teilweise denke ich mir so, okay, es war wirklich okay für mich. Und dann hatte ich eine Sorten gehabt oder, was ich, Mochis, wo ich dann dachte so, boah, nee, geht gar nicht. Das ist ja wirklich wie Kaugummi, richtig ohne Geschmack so. Mhm. Also ganz komische Konsistenz. Vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt und ich muss einfach nochmal recherchieren. Also, aber Mochi, jetzt, wenn du mich so anbieten würdest, würde ich sagen so, ja, nee, ist so meins. Aber interessant, dass du da so drauf stehst, ja.
Ja, ich finde das ganz lecker.
Nicht schlecht.
Sisi.
Wie sieht's denn bei dir mit Urlaub aus? Ich meine, ansonsten war ich nur noch bei Vitigliano, das ist, kann ich kurz noch abschließend sagen, das ist so eine Felsstadt, die ist quasi auf einem Fels, auf einem Berg quasi gebaut und in den Berg quasi sind die Häuser mit reingebaut worden. Und wenn man das sich mal anguckt, irgendwie Vitigliano wird es geschrieben, das sieht schon geil aus. Da sind auch schon einige Häuser quasi in die Schlucht gestürzt. In neueren Zeiten natürlich nicht mehr, aber früher ist wohl der ein oder andere dabei umgekommen, weil das Haus einfach instabil da reingebaut worden ist. Aber man hat aus der Not eine Tugend gemacht. So, ne? Von daher. Ja, und Urlaub bei dir, wie sieht's aus? Gibt es da irgendwie einen Plan dieses Jahr oder fahrt ihr nicht? Oder wollt ihr nicht?
Gut, wir waren ja im April schon in der Türkei. Dementsprechend ist jetzt ein großer Urlaub in der Form nicht mehr geplant. Es ist noch ein etwas kleinerer Urlaub geplant im September. Genau. aber innerdeutsch. Und da plane ich auch wahrscheinlich ein Video drüber zu machen, ein bisschen die Kamera mitzunehmen, ein bisschen was aufzunehmen. Insofern wird es da dann auch auf YouTube was zu geben. Aber es ist ein kleinerer Urlaub.
Gibt es schon eine Region, die du spoilern kannst? Oder ist das auch noch so ein bisschen geheim?
Es wird wohl Ostdeutschland werden. Das kann ich schon mal verraten.
Ah ja, okay.
Ja.
Ja, da bin ich schon gespannt.
Ja,
aber habe ich auch noch einiges zu bereisen. Da war ich auch recht selten.
Ja, kann ich nur empfehlen. Also kann noch detaillierter werden. Es ist also die Sächsische Schweiz mit dabei sein. Sehr, sehr schöne Landschaft dort. Sehr, sehr schöne Natur. Gucken wir uns mal an. Aber ins Ausland geht es dieses Jahr voraussichtlich nicht mehr. Außer vielleicht im Zuge dessen nach Polen oder so. Man weiß es nicht. Da ist mal schnell drüber. Mal gucken. Ja.
Komm ja. Also fahrt ihr mit dem Auto dahin? Oder?
Mhm, genau.
Ja, da kann man ja einen Schlenker machen, das stimmt schon.
Das könnte man tun, ja.
Einmal voll tanken und dann wieder zurück und so.
Ja, schauen wir mal.
Polen, wir haben eine polnische Freundin, also von meiner Frau, die beste Freundin ist Polen. Und das ist auch noch so ein Land, was ich gerne mal bereisen möchte. Also das würde ich auch gerne mit ihr machen, weil das wäre natürlich dann ideal, ne? So
ja.
Reiseführer, sprachtechnisch und so. Ja.
Das wäre top.
Ja, steht dann auf der Liste bei mir. Ach, viele Länder stehen auf der Liste.
Ja.
Die ganze Welt am liebsten.
Das wär's.
Naja. Aber man muss ja nicht immer verreisen. Wir haben ja auch die Möglichkeit, zu Hause sich zu amüsieren. Jetzt nicht nur bei sportlichen Betätigungen, die gerade im Fernsehen laufen, sondern auch bei Spielen, die wir gerne spielen. Wir sind ja ein Gaming und mehr Podcast. Mhm. Und da ist immer die berühmte Frage in unserem Podcast, was haben wir denn zuletzt gespielt? Bitte, was willst du anfangen, was du gespielt
hast? Soll ich anfangen?
Ja, ich habe nur zwei und bei mir wird es beim zweiten ein bisschen länger.
Okay, verstehe. Ich habe vier Sachen auf der Liste. Fangen wir mal mit dem Recency Bias mäßig, mit dem an, weil ich zuletzt viel gespielt habe. Das war der Euro Truck Simulator 2.
Hab ich gestern spielen sehen.
Ja.
Du bist da bei Steam gewesen, ja.
Richtig. Ja, keine große Geschichte. Es hat meine Frau irgendwie gespielt. Die hat so geguckt, ja, was gibt's für Spiele, die man mal so entspannt gegen Abend spielen kann, ne? Nicht mehr so aufregend und bla bla bla. Ist auf den Euro Truck Simulator gekommen. Und irgendwie habe ich vergessen, dass es existiert. Keine Ahnung, das Spiel war halt in der Bibliothek und man denkt nicht drüber nach. Und dann habe ich das bei ihr so gesehen, wie sie es so spielt und dachte mir so, ja, könnte man ja auch mal wieder spielen. Und jetzt habe ich tatsächlich...
Manchmal ist es nie zu spät, oder wie war das?
Richtig, richtig, genau. Ja. Passend dazu. Ja, und dementsprechend habe ich da wieder mal ein paar Runden gespielt, ein paar Stunden. Und ja, Es ist halt LKW-Fahren, ne? Also.
Ja, aber das ist das Komische bei dem Spiel. Es macht irgendwie Laune. Also, es ist so ein typisches, du machst, du streamst und dann hast du so ein actionreicheres Spiel. Und das wird gerne bei vielen Streamern irgendwie noch hinten dran am Ende nochmal so gespielt. Aber dann zieht sich das auch ein bisschen.
Ja.
Also, wo du denkst, ja, komm, ich fahre jetzt noch irgendwie so eine halbe Stunde oder so, dann machst du plötzlich zwei Stunden, fährst du dann LKW.
Ja.
Das ist ja auch. Also. Wenn man das mal sich so, es ist so wie Landwirtschaftssimulator. Doch, Landwirtschaftssimulator, wo man sagt, so, ja, draußen im Garten, oh nee, da gehe ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Aber zu Hause, da pflanze ich meine Blümchen und so. Oder das ist ganz komisch. Also ich kenne das auch, ich spiele das auch sehr gerne. Ich habe das eine Zeitweise mal so, eine Zeit lang habe ich das mal wirklich so eine Woche, so mal so ein paar Tage hintereinander gespielt.
Ja.
Man hatte aber auch den Eindruck, dass ich viele Städte, Aufträge, ich mache das mal so mit, wie heißt dieser Modus? Sag mal, ich nenne es mal Karrieremodus, wo du dann wirklich dann leicht anfängst und hast dann bist angestellt zuerst und dann mit deinem ersten Geld holst du dir deinen ersten LKW und so weiter.
Genau.
Genau, das ist so mal, was ich mache, weil ich dann von Auftrag zu Auftrag dann immer fahren kann und ein bisschen was erkunden. So von, ja. Und da habe ich relativ viel schon erkundet und dann hatte ich den Eindruck, ja, manches, weiß ich nicht, hat sich ein bisschen abgenutzt beim Gucken so. Das ist bei mir, wenn man das zu oft macht, glaube ich, auch nicht so gut.
Nee, das ist eher so eine Art Gelegenheitsspiel, glaube ich. Also, das ist auch nicht, es ist halt, eigentlich ist es nicht sehr spannend und das ist ein bisschen ein Problem. Also, es ist manchmal auch echt langweilig. Gerade wenn du größere Touren hast, finde ich, dann kann es schon sehr schlauchen.
Du kannst ja auch auf der Autobahn einfach stehen bleiben. Das ist ja vollkommen egal, es passiert ja nichts.
Ja,
also, hatte ich den Eindruck.
Solange du keinen Unfall brauchst, ja.
Das ja, ich, solange ich keinen anlütsche.
Genau.
Und wenn ich stehen bleibe, fährt ja auch keiner in mich rein. So.
Ja, richtig.
Das fand ich auch ein bisschen schade, wo ich dachte so, ah komm, ich halt mal gerade an, weil ich irgendwie, was weiß ich, Nase geputzt oder pinkeln musste oder wie auch immer. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ja.
Ja.
Ich weiß, ein bisschen die Immersion so ein bisschen gestört bei mir.
Richtig.
Aber das ist so, ja, ich finde es auch geil, mal so zwischendurch noch eine Runde LKW fahren, das macht schon Laune. Ich habe auch den American Truck Simulator, aber den habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt. Habe ich nur installiert, aber ich glaube einmal gestartet, aber so richtig gefahren bin ich hier noch nicht.
Ja, habe ich auch noch nicht. Noch nie gespielt. Habe ich auch, also besitze ich auch nicht.
Okay.
Aber vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, wer weiß.
Wer weiß.
Dann habe ich Automobilista 2 gespielt, sowohl privat als auch als Let's Play. Da habe ich mittlerweile Automobilista 2, wir haben schon mal drüber geredet, ne? Du hast sie auf die Wunschliste gesetzt, ich erinnere mich.
Ja, letzte Folge haben wir darüber. Letzte oder vorletzte?
Genau. Genau, und habe da jetzt diese Indycar-artige Saison, die ich da gemacht habe mit 25 Rennen, mittlerweile zu Ende aufgenommen. Die Folgen, die kommen jetzt alle so peu à peu raus. Mhm. Und bis Folge 40 rauskommt, dann kommt auch kurz danach die letzte Folge von dieser ersten Season. Ist ein ganz spaßiges Spiel. Also macht echt Bock. Vor allen Dingen ist halt cool, dass du wenn du so eine eigene Liga quasi machst gegen Bots, dass du halt dir alles Mögliche customizen kannst. Du kannst festlegen, welche Fahrzeuge erlaubt sind, wie viele Strecken, welche Strecken, zu welcher Tageszeit und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich cool. Das ist was, was man in anderen Spielen nicht so kennt und macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Dass man wirklich eine komplett eigene Meisterschaft fahren kann. So, ich beeile mich mal ein bisschen, weil ich habe ja noch zwei Spiele. Dann habe ich einmal EAFC gespielt. Das ist ja nach wie vor auch ein Let's Play, wo ich halt auch ziemlich, also ich nenne die zwei Spiele jetzt trotzdem, weil ich da halt ziemlich in der Sucht versunken bin. Auch bei EAFC, ich kann gerade mal kurz parallel gucken. Ich weiß, dass ich, also die letzte Folge, die geplant ist, kommt am 12. August raus. Also ewig hin. Da habe ich wirklich richtig vorausgeballert. Und da kommen auch so alle drei Tage mindestens kommt eine Folge. Also ich habe da richtig gesuchtet, weil ich die eine Saison noch fertig kriegen wollte und so. Und dann ging es so ein bisschen mit mir durch.
Dafür schon mal ein Like an dieser Stelle von uns an Fritte bitte hier setzen. Danke.
Danke, ja, schon mal an jeden. Ja, das macht einfach Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht schon Bock. So dieses Management in FIFA oder EAFC, wie es mittlerweile heißt, ist halt nach wie vor etwas, was Spaß macht.
Und ja, das kann ich verstehen.
Ja. Und dann, last but not least, ist die Seifenkisten-Kreisliga zu Ende gegangen, unsere Formel-1-Liga. Wo ich ja mit Arbeitskollegen, aber auch mit vielen YouTuber, Streamern oder Zuschauerfreunden eine Formel-1-Liga gemacht habe. Es ist jetzt ungefähr ziemlich genau ein Jahr lang gelaufen, diese Liga. Haben zwei Saisons gespielt, fast jeden Freitag uns nachmittags fast jeden Freitag uns abends hingesetzt und ein Rennen ausgefochten. Und jetzt ist es vorbei. Gestern war das letzte Rennen in Kanada und damit ist die Liga erstmal vorbei. Es war am Ende so ein bisschen die Luft draußen. Dementsprechend gibt es jetzt mal mindestens eine Pause. Da mal gucken, wie es mit dieser Liga weitergeht. Aber hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Hattet ihr denn zwischen Season 1 oder hier Saison 1 und Saison 2 auch da eine Pause eingehabt, da drin gehabt oder habt ihr da einfach fortlaufend gemacht?
Also das letzte Rennen in Season 1 war am 8. Dezember. Das erste Rennen in Season 2 war am 19. Januar. Also ein Monat Pause war.
Ja, vielleicht hätte man da noch so einen kleinen Break machen müssen.
Ja. Aber weiß man fürs auch, nächste Mal. Auch meine Meinung. Ich bin mir sicher, es wäre eine gute Idee gewesen, nach der ersten Season einfach zu sagen, okay, let's call it a day. Wir warten aufs neue Spiel und fangen dann im Juni wieder an mit einer Saison. Und fahren vielleicht auch nicht jede Woche, sondern vielleicht mal so jede dritte oder so, dass man, oder jede zweite, dass man sich halt auch, dass man auch was hat, worauf man sich freuen kann. So, ne? Weil jede Woche, also es schlaucht schon nach einer Zeit sehr.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Jo.
Vor allem, es ist ja so ähnlich wie beim Insgame-Podcast. Man hat es quasi alle zwei Monate und dafür zwei Folgen. Ist schon eine coole Lösung. Ja. Finde ich an sich immer eine gute Sache, weil ich mich dann auch wirklich wieder darauf freue, weil
Richtig. Wir
da Themen zusammen gesammelt haben und so. Wenn ich mal vorstelle, ich müsste jede Woche mit dir einen Podcast aufnehmen. Oh Gottes Willen, Gottes Willen. Allein zeitlich schon schwierig. Aber genau, das könnte sich teilweise so ein bisschen in Arbeit ausatmen, das wollen wir ja nicht hier.
Erstens das und zweitens glaube ich, also besteht halt auch da die Gefahr, dass sich ein bisschen abnutzt und dass man irgendwann einfach immer das Gleiche erzählt, gefühlt.
Ja, das stimmt. Das machen wir hier ja gar nicht an dieser Stelle.
Hoffentlich nicht, ja.
Passiert unter anderem wahrscheinlich auch mal, ja.
Vermutlich. Aber was willst du machen? Was hast du gespielt, Lomdom?
Ja, ich habe jetzt bin ich gerade so ein bisschen wieder in Rocket League drin.
Rocket League.
Mal abends noch so eine Runde Rocket League. Ist auch so wieder so für mich auch ein Gelegenheitsspiel, weil du halt kurze Runden hast und finde ich gut.
Ja.
Ist halt Laune.
Ja.
Und dagegen, dann habe ich noch sehr viele andere Sachen gespielt, was noch ein Geheimnis ist, weil wir ja auch was in Planung haben, wir zwei.
Wie bitte?
Ja, das ist, kommt noch. Schön dranbleiben. Irgendwann werden wir das Geheimnis mal lüften. Aber da habe ich war schon fleißig bei unserem kleinen Geheimprojekt. Und das war alles noch vor dem Urlaub. Und ja, genau wie ich auch vor und nach dem Urlaub, aber auch mich mit Manor Lords befasst habe. Ein bisschen ausgiebiger. Und jetzt kann ich so nach und nach so ein bisschen mehr dazu sagen. Deswegen hatte ich jetzt, glaube ich, ich hatte schon mal angedeutet, dass ich spiele, aber jetzt kann ich ein bisschen was sagen, weil ich da, glaube ich, so ein paar Stunden schon drin vertieft bin.
Ja.
Genau, also alle, die es nicht kennen, das ist so eine, ich sag mal, so eine Art, ja, Siedler oder Anno gepaart mit so Total War Warhammer, kann man sagen. Also diese Spielstile, man baut halt auf. Ich bin halt einer, der derzeit noch, vielleicht mal fange ich nochmal ein neues Game an, aber im reinen Aufbaumodus bin. Und da muss ich schon sagen, das macht für mich allein durch das Bauen macht es schon relativ viel Spaß. Ohne, das ist nämlich der Punkt, den man noch dazu schalten kann. Also du kannst die einstellen, wie du willst. Du kannst sagen, du baust. Du kannst sagen, mit welchen Startbedingungen du beginnen möchtest und so weiter und so fort. Ich habe so leicht bis mittel genommen. Allerdings habe ich keine Gegner gehabt. Es gibt zwar Ländereien, aber es gibt keine Angreifer, die mich dann bedrohen können, weil ich einfach nur Bock hatte, mal zu gucken, was ist, wie wenn ich baue, so, ne? So
Ja.
wie so, wie sagt man, Freispiel, nee, wie sagt man, keine Kampagne, sondern
Sandbox-Modus.
ja, genau. Das ist halt immer nach und nach so wie wie bei Anno ist das eigentlich aufgebaut, dass du einzelne Stationen Ziele erreichen musst, damit du dann deine Stadt, in Anführungszeichen, dann größer aufbauen kannst, einen neuen Status kriegen kannst und so weiter und so fort. Und du musst die Bewohner musst du glücklich stellen, indem du halt nach und nach erstmal die Grundbedürfnisse stillst. Wenn die dann halt eine höhere Stufe aufsteigen, dann musst du dann halt ein paar gehobenere Artikel denen bieten und halt das, sag ich mal, wie eine Kirche, den Glauben und oder ja, etwas mehr Nahrung, abwechslungsreichere oder halt qualitativere Kleidung. Und ja, das musst du machen und das Geile aber daran ist, und das finde
Leute.
ich so, ja, ist so im Vergleich zu Anno, wo man halt wirklich so kastenmäßig immer so quadratisch baut, oder bei Siedler hat man das auch so ein bisschen noch gehabt. Man ist noch freier als bei den beiden Spielen, was das Bauen angeht. Also man setzt letztendlich, ich habe das ja auch eine Grafik hier reingesetzt, damit du das weißt, was ich meine. Du setzt 4 Punkte. Also quasi kannst du die setzen, wie du willst, und die Gebäude schmiegen sich dann quasi daran an. Also ich baue zum Beispiel, das ist das Paradebeispiel, ein Feld. Ich habe ich könnte quasi so eine runde Straße machen und da könnte ich 4 Punkte setzen und
Ja.
das Feld würde quasi rund in der Straße, wie so ein Kreisverkehr, würde das dann einfach sich anschmiegen an die Straße. Das heißt, du hast vollflächig dann oder halt so eine Rundung im Feld drin und du hast dann nicht so kastenmäßig, wie man es bei manchen Spielen so hat. Also das ist schon richtig geil, weil dadurch so das Ganze, ich finde es noch realistischer aussieht, das Bauen, als wenn du das wirklich so kastenförmig, so quadratmäßig machst. Also die ganzen Gebäude, das ist aber ein Vor- und Nachteil, die sehen sehr realistisch aus. Spielt so im, wie ich das richtig verstanden habe, Süddeutschland des 15. Jahrhunderts soll es irgendwo angesiedelt sein. Demzufolge ist die Grafik von den Gebäuden nicht so abwechslungsreich. Das heißt, teilweise muss man schon gucken, ist das jetzt das richtige Gebäude, was ich jetzt gesucht habe? Ich meine, irgendwann hat man mal so ein bisschen größere Fläche bebaut. Da wird es ein bisschen schwieriger, das Gebäude schnell zu finden.
Ja.
Wenn du sagst, okay, ich sehe gerade hier, mein Brennholz wird doch ein bisschen knapp, da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Brennholz machen oder halt Brot backen, weil das ist wieder die Zeit, weil du hast ja eine Saison, du hast ja eine Jahreszeit, in denen du halt abhängig von bist, wenn du was säen kannst, wo du was pflügen musst, ne, während du nichts gerade gesät hast oder vor, nach dem Säen. Ernten kannst du nur im Herbst, damit du den Winter überlebst und so weiter und so fort. Dann hast du eine
Verstehe.
Dreifelderwirtschaft, das musst du berücksichtigen, so ein bisschen. Genau, aber dann, wenn du dann schnell wieder reagieren musst und sagen musst, oh, wir haben zwar viel Weizen, aber wir haben es vergessen, jetzt noch schnell in der Mühle zu mahlen und das Brot zu backen, dann musst du teilweise, die Mühle geht noch, aber das Brot, der Ofen, also der Rennofen, der Gemeinschaftsofen, wo das Brot gebacken wird, der ist ein bisschen kleiner, der geht schon mal ein bisschen unter. Deswegen, es hat den Vorteil, dass es wirklich realistisch aussieht, aber dadurch sehen die Gebäude sich sehr ähnlich aus. Aber allein schon das Bauen an sich, also ich kann auch da noch auf Maurice Weber verweisen, der da sehr euphorisch Videos dazu gemacht hat. Und ich dachte mir so, ja, puh, da ist der Hype schon relativ groß. Die Videos sehen halt, also die Trailer und die Spielvideos, die ich dann gesehen habe, die sahen schon gut aus. Aber ich habe echt nicht gedacht, dass mich das dann so begeistert beim Spielen. Und ja, muss schon sagen, es ist sehr gut umgesetzt. Vor allen Dingen ist es auch wieder so eine One-Man-Sache. Von einem, der, ja, und es steckt jetzt kein großes Entwicklerstudio dahinter. Also, was halt noch ist, das ist halt, das steht auch direkt drin, es ist halt alles noch im Early Access Status. Könnte man auch mal eine Folge darüber machen, über Early Access? Nein.
Ja,
Und,
schwierig.
naja, Das war so ein Running Gag bei uns, weil wir wollten früher mal über Early Access Games reden. In dem
schon
Podcast.
Lange her, ey.
Verdammt lang her, genau.
Ja.
Aber man merkt halt, bei dem Spiel wird auch, steht auch die erste, wenn du es startest, die Meldung, Achtung, dies ist noch Early Access. Es gibt zum Beispiel keine Flüsse, Seen, es gibt halt derzeit nur Wälder, Felder, kleine Hügel. Es gibt ein paar Sachen, die sind schon noch ausgegraut, die werden wohl demnächst mit dem nächsten Update freigeschaltet. Also man merkt, dass da auch aber noch ein bisschen was passiert. Aber zum jetzigen Status, sag ich mal, macht es trotzdem schon Laune, obwohl noch nicht alles verfügbar ist. Aber Potenzial steckt da drin, man sieht es halt, und weil du halt schon teilweise Sachen sehen kannst. Und wenn das noch so weiter ausgebaut wird, zum Beispiel kann ich als Person, als Lord durch die Gegend laufen, da durchspazieren, und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur einfach so eine nicht nur so eine immersive Sache ist, dass ich einfach da durchlaufe und mir die Sachen angucke, wie toll die Leute arbeiten, sondern ich wahrscheinlich dann, wenn ich dann halt da durchgehe, auch mit den Leuten vielleicht mal interagieren könnte und motivieren oder wie auch immer, dass da auch noch sowas wäre. Aber das ist vielleicht nur. Auf jeden Fall muss ich auch sagen, ich hatte keinen Spielabbruch. In keinem Fall war es unspielbar, nie abgebrochen oder dass ich irgendwie mich dann frustriert dachte und scheiße, EA, also Early Access. Nee, gar nichts. Also das muss ich sagen, das läuft recht stabil. Ja, auch flüssig bei mir. Ich habe jetzt einen mittelalten Rechner und ja, ich meine, es wird viel berechnet, das muss man auch sagen, weil viele, jede einzelne Kreatur auf dem, also nicht nur meine Bewohner, sondern auch jeder einzelne Huhn oder Schaf, wie auch immer, hat einen Namen, hat einen was jetzt noch nicht so ist, ein paar Eigenschaften, aber die haben halt ihre Abläufe, was sie so machen. So. Und das wird berechnet. Und ich kann mir auch da vorstellen, dass ich dann noch mehr auf die Grundbedürfnisse eingehen müsste bei den Bewohnern, dass das noch so ein bisschen seicht erstmal ist. Und ja, dass man da noch wahrscheinlich gucken muss, dass die Krankheiten, so wie bei Banished, dass da irgendwann die Leute richtig so wegsterben könnten, wenn man nicht aufpasst. Ja, aber das ist noch ausbaufähig. Aber für den ersten Status, muss ich sagen, bin ich echt, ja, überzeugt. Gerne mehr.
Sehr schön.
Das ist so mein Eindruck von Manor Lords, ja.
Sehr, sehr schön. Ja, bin mal gespannt, was da noch kommt. Von Maurice Weber habe ich auch schon viel über das Spiel gehört, tatsächlich, obwohl mich diese Spiele eigentlich nicht interessieren. Aber ich höre Maurice Weber gerne zu, wenn er enthusiastisch über Dinge redet. Das macht, macht er sehr gut.
Ja, das stimmt. Vor allem macht er immer so diese Games, diese Spiele. Ich weiß nicht, so Siedler zum Beispiel, dann gibt er sich gerne als römischer Julius, also als Julius Caesar quasi und sagte, was machen die, meine Sklaven denn hier, wieso bauen die denn nicht und so weiter. Also das macht er schon auch so von seinem Stil, von der Art richtig gut. Gefällt mir gut, ja.
Okay, tatsächlich, wenn er die Spiele spielt, das habe ich mir noch nie angeguckt und nicht großartig, aber wenn er über Spiele redet, das höre ich mir irgendwie gerne an. Das ist ja, sehr, okay, ich weiß nicht warum, weil die Themen interessieren mich meistens gar nicht, aber keine Ahnung, der kann gut über diese Sachen reden. Also ich mag es, glaube ich, generell, wenn Leute von irgendwas so richtig derbe begeistert sind und dann davon erzählen. Ich glaube, das mag ich einfach.
Ja, oder zumindest, ich finde auch, kritisch beäugen ist bei ihm aber auch manchmal das Thema. Also es ist Euphorie, ja, aber immer so mit so journalistischem Hintergrund, wo man sagt, okay, ich freue mich drauf, aber guck mal, wie es wirklich ist. Also deswegen ist ja auch, hast du mitbekommen, der ist Spieler des Jahres geworden, ne? Also so Gamer of the Year Award bekommen von dem, was war das, deutsche Computerspielpreis?
Ah, okay. Aha, cool. GG oder so.
Ich hab's, genau, GG. Ich hab's ganz knapp nicht geschafft. Ich war wohl nicht nominiert, aber ich hätte dann natürlich gewonnen, ist ja klar.
Aha.
Oder du. Aber nur mal so, Fun Fact. Deswegen GG an dieser Stelle, hast du recht.
Ja. Vermutlich.
Ja.
I guess.
Was hast du denn noch auf deiner Liste? Was möchtest du denn noch mit mir besprechen?
Ich hätte noch zwei Sachen, über die ich sprechen möchte. Was hast du denn noch? Wir sind im ersten Segment. Wir haben die Themen heute so in drei Segmente unterteilt. Wir sind schon derbe über der Zeit. Das ist ein Problem.
Ja. Okay.
Wie geht's? Das ist ein Problem.
Richtiges Problem.
So. Worüber sollen wir reden, Lomdom?
Prokrastination. Was?
Ja.
Nein. Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem entwickle.
Aha. Wieder eine halbe Minute verschwendet, Mann!
Ja, okay. Wolltest du was sagen? Wolltest du jetzt was sagen? Dann darfst du jetzt bitte.
Womit wollen wir weitermachen? Wir haben hier noch drei Sachen stehen, sehe ich.
Ja, komm, mach deinen Görlitzer Park.
Okay, cool. KIZ hat ein neues Album veröffentlicht und mit dem neuen Album auch ein Album zum Album, nämlich das Album Görlitzer Park. Und dazu ein Album namens Anschlag auf die U8. Und ich habe mir alles angehört. Also ich muss sagen, ich bin letztes Jahr im Dezember oder so wieder auf KIZ gestoßen, nachdem ich die, wann habe ich die gehört? 2006, 2007 rum, das erste Mal, als die mir ein Kumpel gezeigt hat damals. Dann gab es nochmal so 2014 eine Phase, 2016 und dann lange Zeit tatsächlich nicht. Und jetzt wieder. Und ich habe mir eine echt gute Phase ausgesucht, um die wieder gut zu finden, weil das Album, was die davor gemacht haben, war nicht so ganz mein Fall, glaube ich. Also wenn das jetzt das Album wäre, womit ich die wieder entdecken würde, dann würde es mich, glaube ich, eher abschrecken. Das jetzige Album Görlitzer Park ist sehr persönlich, sehr melancholisch auch. Sind viele, viele Tracks dabei, wo es so um die Jugend geht, um die Vergangenheit, um Sachen, die man als Kind erlebt hat und so weiter. Die Anfänge, wie die Anfänge vom Rap von ihnen, aber auch vom Rap insgesamt. Und auch viel Gesellschaftskritik auch, aber nicht nur. Also das Schöne ist bei ihnen, es ist nicht so unbedingt Kritik, es ist nicht so unbedingt auf die Nase gedrückt, so von wegen, ah, das geht aber nicht, sondern es wird einfach nur ein gesellschaftlich wichtiges Thema angesprochen. Zum Beispiel Rassismus, zum Beispiel Depressionen, was hatten wir noch? Es gibt ein Lied, okay, das ist schon ein bisschen so on the nose, wo es um diese ganzen Finanzinfluencer geht. Die werden da so ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber sehr, sehr coole Lieder. Und was ist.
Sie gehen raus an Flo Farrell.
Was? Okay, ja, von mir aus auch das.
Nee, besser nicht.
Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass sie ein Album zum Album bringen. Also, das ist ja eigentlich völliger Quatsch, aber ich mag das. Und das Album zum Album klingt überhaupt nicht wie das Album. Sondern es klingt wirklich so, es hat ein bisschen den Touch von Frittenfriseur und rebellische Rabauken und so, weißt du? Das ist so diese Spielwiese, wo sie so ein bisschen ausprobiert haben, aber auch sehr, sehr coole Lieder gemacht haben. Ich bin momentan echt wieder richtig am KIZ-Pumpen. Hätte ich nicht gedacht, weil, wie gesagt, ich habe lange nicht mehr, also dieser ganze Hype um Hurra, die Welt geht unter und sowas damals, da war ich schon raus. Ne, also,
ach, echt?
Ich habe es damals mitbekommen, aber ich habe es nicht so gefühlt zu dem Zeitpunkt. Das war, irgendwie haben sie mich da verloren für eine ziemlich lange Zeit.
Ist das ja mit dem Album zum Album, wie das mal die Ärzte gemacht haben, mit dem, was war das, Album Geräusch oder Jazz ist anders? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben die da noch so eine Economic-Version davon gemacht, wo die ganzen Songs so abgespackt, Texte verändert waren. Nee. Und
nee, tatsächlich nicht.
Das
ist aber
so komplett anders.
Das haben KIZ auch früher mal gemacht, dass die so, dass sie das komplette Album quasi nochmal in Scheiße aufgenommen haben. Und dann quasi, so Snippets quasi von dem Scheißalbum veröffentlicht haben und gesagt haben, ey, das ist unser neues Album, Leute, pusht es, bla bla bla. Und am Ende war das Album halt viel besser als das, was sie da gezeigt haben. Aber diesmal ist es wirklich ein komplett separates Album mit ganz anderen Liedern. Ich glaube, die haben auch thematisch überhaupt nichts damit zu tun. Also da ist kein roter Faden zu erkennen.
Ah, okay, gut.
Ja, also was ich sagen kann, so also insidermäßig, die haben sich vor zig Jahren auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es vor dem letzten Album war oder jetzt erst, von ihrem DJ getrennt. Die hatten damals so einen DJ, waren zu viert unterwegs und der wollte dann irgendwann so Richtung Clubmusik gehen und nicht mehr so die Rap-Beats machen. Und seitdem arbeiten sie mit zwei Musikern zusammen, die sich Drunken Masters nennen und die jetzt die ganzen Beats machen und so und die Alben produzieren. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Gewinn, weil die richtig, richtig gute Beats machen. Das war auch musikalisch viel, viel besser als früher, finde ich. Persönlich.
Okay, ja gut.
Ja.
Habe ich nicht reingehört, aber genau, ja. Wenn du so begeistert bist, dann werde ich das wohl tun.
Das steht jedem frei, aber sehr gerne. Also ich habe schon mit Grüße an Mr. Luke an der Stelle, ja, dem habe ich auch schon so einen richtig geilen Vortrag gehalten. Als sie die ganzen, also bevor dem Album-Release so eine Art Adventskalender gemacht und jeden Tag ein neues Lied veröffentlicht. Und da war ich so richtig hyped und da habe ich ihm auch mal eine Sprachnachricht aufgenommen und gesagt, boah, wie geil ich das alles finde. Und dann hat er sich auch was angehört und fand es tatsächlich auch gut, obwohl er die sonst auch nie gehört hat. und auch nicht unbedingt gut fand. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Punkte ich machen will. Ihr könnt reinhören, ihr könnt es lassen. Das sei euch überlassen.
Und auch mal gerne, wenn ihr es kennt, die Meinung in die Kommentare schreiben. Er trinkt gerade. Ja. Ja, Punkt auf der Liste, das kann ich ganz kurz abhaken, ist halt die Fallout-Serie, die bei Prime läuft. Würde ich gerne noch so ein bisschen schieben, habe ich da hier aufgeschrieben, weil ich habe zu wenig geguckt davon.
Ja.
Ich habe nur die ersten beiden Folgen geguckt. Ja, ist zu wenig, um sich da ein komplettes Urteil zu bilden.
Das stimmt.
Es macht guten Eindruck. Viele Sachen aus den Spielen erkennt man wieder. Manche, die ein bisschen tiefer drin sind in der Materie, werden es wahrscheinlich eher checken. Ich bin ja nur so, ja, ich mag das Setting und so weiter und so fort, aber ich bin nicht so tief in Fallout drin. Hab's viel geguckt, aber wenig gespielt. Also ich glaube 1 und 2 und habe ich gespielt und naja, auf jeden Fall so Fallout 4 habe ich zwar, aber noch nicht gespielt. So viel zum Thema, ne? Ist es nie zu spät.
Ja, richtig.
Wäre auch ein Spiel dafür. Fallout 76 habe ich nicht gespielt, soll aber auch wieder was besser sein. Das hatte ja mal so Probleme gehabt. Bethesda ist halt da ein bisschen hochgekommen. Aber auf jeden Fall Fallout 4 und 76 ist auf jeden Fall durch die Serie natürlich auch wieder deutlich in den Steam-Charts nach oben geklettert. Aber jetzt, um mir ein abschließendes Urteil zur Serie zu bilden, das würde ich gerne irgendwann auf die kommenden Folgen schieben, wenn ich da mehr geguckt habe. Deswegen hake ich das für mich auch mal thematisch hier ab.
Das ergibt aber Sinn.
Du hättest noch eine Sache, glaube ich, in dieser Kategorie hier, in so einem ersten Part,
richtig,
die du ansprechen möchtest.
Yes, und dafür,
The stage is yours.
Cool. Ja, also noch kurz zu
Start your engine.
Genau. Ja, noch kurz zur Fallout-Serie. Ich kann dazu gar nichts sagen, habe aber auch schon sehr viel Positives gehört von Bekannten, Freunden auf der Arbeit und so weiter. Ja, mir wurde schon oft gesagt, boah, musst du unbedingt gucken, aber ich glaube, ich habe den Streaming-Anbieter nicht, wo das läuft, deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen.
Ja, Prime halt.
Ne? Prime, okay, ja.
Ich kann unter dem Namen nennen.
Ich warte noch, hey, wir sind nicht öffentlich-rechtlich, hör auf mit diesem Blödsinn. Wir können Prime sagen, wir müssen nicht sagen, oh, es gibt auch noch Marlboro und West.
Das hat überhaupt nichts mit anderen zu tun.
Das ist richtig, aber gibt's auch noch, das ist wichtig.
Okay.
Ich habe schon immer Gönnergy gibt's und Holy, aber es kennt der Lomdom nicht. Obwohl er auf YouTube unterwegs ist, kennt er Holy nicht. Das ist unglaublich.
Ich habe gesagt, ich kenne Glory Holy, aber ja, das ist was anderes.
Das ist was anderes. Ja. Das ist für die nächste Folge dann das Thema.
Ja.
Genau, also Prime werde ich mir irgendwann holen, das habe ich schon immer angekündigt, wenn angekündigt wird, dass Till Reiners bei LOL mitmacht. Dann bin ich dabei, dann hole ich mir sofort Prime, bin am Start.
Okay.
Dann werden die alten Staffeln nachgeholt.
Ah, jo, da kann sie alle, das ist aber, LOL, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man gut durchsuchten hintereinander weg. Also, man merkt, also, das gucke ich gerne mit meiner Frau zusammen und das, man merkt plötzlich, oh, schade, ist hier rum die eine Staffel, muss man wieder aber auf die nächste warten. Also, deswegen, wenn du das machst, garantiere ich dir, du bist ratzfatz, bist du durch.
Ich finde es krass, also, ich habe da wirklich schon so viel Positives gehört, durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Altersschichten, jeder findet es geil. Oder hat es nicht gesehen. Es gibt nur diese zwei Optionen. Aber ich habe noch von keinem gehört. Ja, ich habe es geguckt, aber war jetzt nicht so lustig. So,
Oder hat so YouTube Shorts oder Reels geguckt, so von hier Bastian Pastewka, Anke Engelke, wo die dann aufgetreten sind, gesungen haben zum Beispiel.
Ja.
Was man halt auch dann ein paar Mal von verschiedensten Seiten bekommen hat, wo man dann dachte, ja, kenne ich, habe ich schon gesehen. Also ich habe es ja quasi live in Anführungszeichen bei
Steinen
gesehen.
Live on demand.
Diese Ausschnitte, genau, live on demand. Genau, und dann, ja, selbst das kennt man ja dann irgendwie mal. Ne? Also
richtig.
Ich finde das Format richtig cool und es macht Laune. Also allein schon dieses 6 Stunden oder 8 Stunden im Raum sein und nicht lachen dürfen, das ist schon, boah, das ist wirklich hart. Vor allem, dann jeder versucht das halt auch, das dich dazu zu bringen und du selber musst halt machen. Und das Schlimmste, glaube ich, was mir passieren würde, was einigen dann auch mal passiert ist, wenn man selber etwas... Ich erzähle oft was oder eine lustige Situation, wo ich irgendwas erzähle, mache Tour und dann muss ich selber lachen drüber, weil ich das so witzig finde. Und dann vergisst man das halt. Ne? Ja.
Korrekt.
Oder man macht halt ein Foto und sagt dann so, jetzt cheese. Das fand ich auch total witzig in der Szene. Und dann alle natürlich so eine Fresse gezogen auf dem Bild. Also, so als kleiner Spoiler für dich, aber.
Ja, ja.
Es lohnt sich mal alles nachzugucken, wenn du das dann. Ja, Aufruf an Till Reiners, wenn er da ist, dann hast du Prime.
Richtig. So sieht's aus. Ebenfalls eine Prime. So, ich habe jetzt mir die Challenge gemacht, irgendwie eine Überleitung zu finden auf das Letzte, was du sagst. Ebenfalls eine Prime hat momentan, kann man wohl sagen, Joseph Newgarden. Der hat nämlich zum zweiten Mal in Folge dieses Jahr das Indy 500 gewonnen. Und vor allem, die es nicht wissen, ich habe mich in letzter Zeit sehr ins Thema Indycar eingegraben und gucke mittlerweile die komplette Indycar-Season, was zum Teil nicht leicht zu verfolgen ist, weil der Streaming-Anbieter, der das zeigt, keine On-Demand-Funktion hat, weil wir leben im Jahr 2024 und da gibt es sowas scheinbar nicht.
Sorry, excuse me, es ist 2024.
Ja, dachte ich mir auch, aber scheinbar nicht bei denen. Und es ist super ärgerlich, weil IndyCar ist meistens in den USA und die USA sind meistens unserer Zeit so ein bisschen hinterher. Dementsprechend muss man oft lange wach bleiben. So war es auch beim Indy 500, das habe ich mir angucken wollen und es wurde dann derbe spät verschoben. Es hat sich um 4 Stunden nach hinten gezogen. Und ist statt irgendwie entspannt um 17 Uhr dann erst um 21 Uhr losgegangen. Okay. Für all die es nicht kennen, IndyCar-Serie ist so eine abgespeckte Version der Formel 1 quasi. Hab dazu auch schon mal ein extra Video gemacht, insofern guckt das, wenn ihr mehr erfahren wollt. Und das Indy 500 ist so das IndyCar-Rennen.
Asozial Werbung machen für sich selber, das ist ja aber richtig asozial.
Ja, so machen wir das. So machen wir das hier auf YouTube. Gar kein Problem. Ja. Kenn ich nix.
Fame-Hure.
Apropos
Fame-Hure. Was? Du wolltest zu jedem, was ich sage, eine Überleitung machen.
Nee. Nur um das Thema zu beginnen, meine ich jetzt.
Ja, okay.
Genau, es ist das größte Indycar-Rennen und so allgemein eins der bekanntesten Rennen. Also viele sagen immer so, es gibt so drei große Sachen im Motorsport. Das ist der Monaco Grand Prix in der Formel 1, die 24 Stunden von Le Mans und eben das Indy 500. Und ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal live gesehen, nachdem ich jetzt in letzter Zeit viele alte Rennen sind noch auf YouTube hochgeladen von der offiziellen Indycar-Seite. Kann ich sehr empfehlen, sich da auch mal ein älteres Rennen anzugucken, weil es ist einfach tatsächlich, ich fand es immer ein bisschen so ein bisschen dick aufgetragen. Man kennt ja die Amis, ne? Bei denen ist immer alles huge und tremendous. Aber also wenn sie immer davon geredet haben, dass es Indy 500 das greatest spectacle in Motor Racing ist, fand ich immer ein bisschen arg wild. Muss jetzt aber rückblickend betrachtet sagen, ja, ist schon eigentlich eher fast eine sachliche Einordnung der ganzen Thematik. Also
okay.
Für alle, die es nicht kennen, es ist ein Rennen auf dem Indianapolis Motor Speedway auf einem Oval mit 4 Ecken quasi, mit 4 Kurven und geht über 500 Meilen, daher der Name. Und da du, also es sind ja alles Profi-Rennfahrer, jeder von denen kann natürlich eine Linkskurve fahren, das ist nicht das Problem. Und dadurch ist es quasi nicht machbar, deinen Gegner so richtig davon zu fahren. Zudem sind Indycars alle leistungsgleich, es ist nicht wie in der Formel 1, dass du verschiedene Hersteller hast und verschieden starke Autos, sondern die sind eigentlich alle so auf einem Level, plus minus. Klar kannst du ein bisschen hier und da was abstimmen, aber die Grund-PS und sowas ist bei jedem dieser Autos gleich. Und insofern kommt sehr, sehr auf Strategie an, sehr, sehr auf Taktik an. Und meistens ist es eben ein sehr, 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 sehr enges Rennen. Ne? Es kommt immer auch drauf an, wann fährst du in die Box, wann tankst du nach, wann holst du eine neue Reifen und solche Geschichten. Und dieses Jahr war es tatsächlich so, dass in der letzten Runde noch Pedro Award die Führung übernommen hat. Und 2 Kurven vor Schluss dann noch überholt wurde von eben Joseph Newgarden, der dann eben den Sieg nach Hause bringen konnte quasi. Sehr, sehr dramatisches Finale eines sehr, sehr coolen Rennens. Also ich war richtig begeistert, ganz ehrlich.
Ja, wenn du das so erzählst, ich muss gestehen, ich habe zuletzt, ich habe mal geguckt, ich habe die Seite aufgerufen bei Wikipedia. Und ich habe gesehen, das muss so wirklich 91 bis 94 gewesen sein. Und
ach du liebe noch. Zeit.
Ja, genau. Das ist da, wo ja noch Al Unser Jr. noch gefahren ist und hier Michael Andretti, ich glaube Mario Andretti vorher noch, kann das sein, dass der...
Genau, Mario Andretti ist der Vater von Michael. Und mittlerweile fährt Marco, glaube ich, also der Enkel dann dementsprechend von Mario Andretti.
Ja, genau, ja.
Ja.
Stimmt, das ist so die Zeit, wo ich das noch geguckt habe.
Und Wahnsinn. Jacques Villeneuve noch. Oh Gott, Jacques Villeneuve, ey. Heiliges.
Formel 1 und so.
Ja.
Und Christian Fittipaldi, genau. Ach Gott, und Emerson Fittipaldi, Alter.
Das welche Namen soll lesen? Sehr lange Nigel her, London.
Ach Gott, ey, das ist ja das verdammt, ist schon verdammt lang
sehr
her.
Sehr lang her, das solltest du auffrischen.
Da lief das damals auf Eurosport und das habe ich dann auch nachts geguckt, das weiß ich, kann ich mich noch daran erinnern, wie ich das, also. Nicht komplett, glaube ich, gesehen habe, aber ich habe mir doch schon sehr gut reingeguckt und ich wusste, habe mich immer gefreut, wenn das kam.
Ja.
Obwohl es halt irgendwie man muss es halt irgendwie nachvollziehen können. Das ist halt nicht so.
Richtig.
Es fehlt so ein bisschen Abwechslung, wenn man so die Strecke sieht. Man denkt sich, ja gut, das ist ein Kreis, die fahren ja wirklich nur im Kreis. Bei der Formel 1 sagt man da ja schon, die fahren nur im Kreis dabei und so weiter. Aber es ist schon sehr Taktik und
ja.
Also, ja, es ist halt so, dass alle gleich sind und jeder irgendwie dann auch die theoretisch gleichen Bedingungen hat, vom Setting, von der Technik her, liegt es dann wirklich an den Fahrskills, die man da haben muss.
Ja, und es ist halt mega geil, weil du diese typischen Sachen, die du aus als Formel-1-Zuschauer, ne, sind halt die meisten von uns, die mit der Formel 1 als erstes in Berührung kommen und nicht mit IndyCar, dann hast du halt so Sachen im Kopf wie, ja, du bremst den Gegner halt aus bei einer scharfen Kurve oder sowas.
Ja.
Was halt da nicht geht, weil du bist die ganze Zeit, vielleicht lupfst du mal kurz das Gas, aber mehr oder weniger bist du auf Vollgas unterwegs. Und das sorgt halt dafür, dass ein komplett anderes Rennen ist. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spektakulär. Und ich finde es auch sehr, sehr toll, dass der Sieger einen Schluck Milch bekommt als Siegestrunk quasi. Kein Champagner, sondern Milch. Das finde ich toll.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ja, das ist einfach toll, dass es einfach Milch ist. Ich finde das super.
Ja. Ich dachte, Milch ist Gift.
Ja, richtig.
Ja.
Oh, das ist ja auch schon lange her, Milch ist Gift. Eieiei.
Ja, ja.
So, Lomdom. Wir sind fürchterlich in der Zeit. Wie sieht's aus? Wollen wir dieses komplette nächste Segment, was wir geplant hatten, skippen und zur EM rüberhüpfen? Oder hast du noch was, wo du jetzt unbedingt drüber reden möchtest?
Nein. Gibt es viele Spiele, die wir uns freuen, wo ich jetzt quasi auch in der nächsten Folge dann erwähnen könnte. Deswegen können wir gerne weiter skippen.
Das ist gut, weil ich sehe hier so Sachen wie Neuerscheinungen 25, da haben wir noch ein bisschen Zeit drüber zu reden. Also das,
ein bisschen, genau. Das sind nur gerade rausgekommen, die Release-Termine oder dass die Hauptspiele rauskommen. Aber ich freue mich auch nächste Folge noch drüber.
Sehr gut.
Bin ich sicher.
Sehr schön. Sehr cool. Gut.
Und dann?
Dann machen wir weiter mit EM. Ne? EM ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist tatsächlich Europameisterschaft in Deutschland. Hast du denn schon was von der Atmosphäre mitbekommen? In Köln wird ja, glaube ich, auch gespielt. Nee, in Düsseldorf, ne?
Ja. Nee, 5 Spiele. Ja, auch in Köln.
Auch in Köln, gut.
Düsseldorf auch, ja.
Hast du was mitbekommen? Warst du im Stadion?
Na, ich habe versucht, Tickets zu bekommen. Ich
stimmt, das war ein Problem.
Ja, die Lotterie quasi, ne? Mhm. Mit Freunden halt und dann hatte ich, ich habe mich dann hier für Köln, Düsseldorf, Dortmund, alles, was hier so im Ballungsgebiet stattfindet und bis Frankfurt bin ich gegangen.
Krass.
Und ich glaube, das war das Weiteste, genau. Wo ich gesagt habe, ja, muss natürlich auch gucken, wenn das jetzt mitten in der Woche ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht nach Frankfurt kommen. Mal es ja auch dann nach dem Urlaubszeit ist und so weiter und so fort. Deswegen habe ich dann mir eher schon so geguckt, wenn Frankfurt, dann irgendwo zum Wochenende hin oder so. Ja, und war danach irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, Ticketkarten für 20.000 Euro oder so dann im Lospot gehabt.
Ja.
Die du natürlich nicht alle bekommst, selbst wenn, kannst du die wieder, ne? Also wäre möglich gewesen. Jetzt nicht die beste Kategorie, aber so die schlechteste von vieren, glaube ich, die viertbeste und die drittbeste und einmal die zweitbeste haben wir genommen, genau. Die beste haben wir nicht genommen. Ansonsten dritte und vierte Kategorie.
Mhm.
Aber wir haben insgesamt kein einziges Ticket bekommen.
Das schade.
Im Vergleich noch zu WM 2006, da waren Freunde von mir, die hatten, genau mit denen ich das jetzt auch gemacht habe, dieses Lotteriespiel, damals hatten sie dann ein paar Tickets bekommen. Da bin ich leider auch leer ausgegangen. Aber ich hatte kein Glück. Deswegen im Stadion selber war ich nicht. Das Einzige, was ich gesehen habe, das waren zwei Schotten, die mit dem Schottenrock mir bei der Heimfahrt von meiner Arbeit, ich war mit dem Fahrrad durch die Stadt, mir dann begegnet sind. Fand ich dann amüsant anzusehen. Aber ich hatte so von der Stimmung, die ja meistens dann so am Stadion ist oder halt Altstadt oder hier so ein, habe ich nichts mitbekommen, weil ich habe auch die Anfangsspiele der EM nur so semi am Rande mitverfolgt, weil ich ja, wie gesagt, diese familiäre Probleme hatte, die ich dann mich darum kümmern musste. Deswegen war ich dann auch bei, als die Schotten hier den Marsch hatten, hier in diesen Fanmarsch, ich auch nicht in Köln selber, sondern woanders.
Verstehe. Ich
habe so am Tag später und davor noch die Schotten gesehen.
Mhm.
Aber witzig dann halt, ich finde, die Stimmung an sich ist richtig gut. Also, das macht Laune. Also, ich glaube, da ist auch keiner von der Gewalt. Das ist auch sehr überschaubar, muss ich sagen.
Mhm,
weiß nicht, wo es liegt. Wo sind denn die bösen Buben, die sich immer auf die Fresse hauen wollen? Wo sind die denn hin?
Ja. Tja.
Nein, schon gut, dass es nicht so ist.
Richtig.
Also, ich habe, was das angeht, ich habe eben noch, als bevor wir gestartet haben, haben wir noch, jeder ein Spiel gerade noch, habe ich geguckt. Da musste ich leider abbrechen zu gucken, weil wir hier diesen Podcast aufnehmen müssen. Nein, okay. Jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen tiefer drin in der Materie.
Ja. Sehr schön.
Was ist deine Meinung zur EM? Bist du positiv oder negativ gestimmt oder ist es dir egal?
Ja, wieder noch. Also ich finde, ich gucke es gerne. Ich guck die Spiele ganz gerne. Ich bin jetzt auch nicht so mega invested, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es gibt andere Leute, die sind da definitiv tiefer drin.
Ich habe dich ein paar Mal erinnert, dass ein Spiel stattfindet, wo du gesagt hast, oh ja, das gucke ich mir.
Ja, richtig. Nee, also die Deutschlandspiele habe ich alle komplett gesehen in voller Länge, aber ansonsten habe ich nicht alle Spiele gesehen, im Gegenteil. Da habe ich nur ein paar wenige gesehen. Aber
das zweite Spiel nicht gesehen, das erste habe ich im Restaurant gesehen, da sah ich genau vom Fernseher quasi, das war perfekt, beim Italiener. Zweite leider nicht gesehen und ja, das dritte. So in diesem Status. Ja, und am Samstag, also quasi gestern, ne, war das Achtelfinalspiel, was wir jetzt noch nicht wissen, gegen wen wir spielen, und deswegen können wir dazu noch gar nichts sagen.
Ne. Richtig.
Aber wir werden wahrscheinlich weiter sein, so, ich habe ein gutes Gefühl, ist ja klar.
Ja.
Bin gespannt.
Ja, also erstmal, also im Achtelfinale ist ja Deutschland schon mal safe, das ist schon mal gut.
Ja.
Das ist ja schon mal schön. Und dann mal gucken, gegen wen gespielt wird und wie es so wird. Aber was ist so dein prinzipielles Gefühl zur Mannschaft? Denkst du, es wird der große Sieg? Denkst du, es wird das Sommermärchen?
Ich habe vor der EM gedacht, so, ja, das ist überhaupt nicht eingespielt. Und dann hat man ja die Katastrophe gehabt. Dann hat Julian Nagelsmann übernommen. Das hat auch nicht so richtig gefruchtet. Und dann muss ich sagen, die letzten zwei Spiele vor der EM, da habe ich noch so ein Gefühl gehabt, so, ja, okay, vielleicht werden wir nicht ganz direkt ausscheiden in der Vorrunde. Vielleicht schied sich das so ein bisschen noch ins Achtelfinale rein und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir raus sind, aber das war so noch vor Wochen, wo ich dann das so dachte. Und beim ersten Spiel, das 5-1, das muss man natürlich sagen, die Schotten haben es uns ein bisschen leichter gemacht.
Ja.
Aber ich fand auch das Zusammenspiel und der Einsatz an sich von den einzelnen Spielern fand ich gut. Deswegen, das war eine ganz andere Körpersprache, die dann stattgefunden hat. Das Nachsetzen und ich habe zum Beispiel beim letzten Spiel Leroy Sané, er ist eingewechselt worden, aber hat einen richtigen Antritt gemacht, um den Ball noch zu kriegen. Das hatte ich lange Zeit nicht mehr gesehen von ihm. Deswegen, selbst da muss ich sagen, es ist ein guter Switch, der stattgefunden hat. Die sind gut ins Turnier gekommen. Und seitdem habe ich ein gutes Gefühl. Ich möchte nicht sagen, dass wir sie gewinnen werden, aber ich glaube, wir werden schon gut kommen. Also Halbfinale, Finale, vielleicht gewinnen wir auch. Also das ist so, mittlerweile bin ich positiv gestimmt.
Krass, cool. Was
ich vorher nicht war.
Interessant.
Aber da muss man also sagen, wenn wir solche Schwächen zeigen, wie beim letzten Gruppenspiel, das muss natürlich dann abgeschaltet werden. Also das ist gut, dass wir jetzt nicht so euphorisch dann auch noch hier so 5-0 weggehauen haben, sondern auch da uns schwer getan haben, dass wir dann nämlich jetzt so einen kleinen Denkzettel verpasst bekommen, damit wir sehen, okay, vielleicht sollten wir auch nochmal unsere Schwächen uns genauer angucken und diese Fehler, die wir da gemacht haben, nicht mehr machen, weil dieser Ausgleich in der 90. plus X durch Füllkrug, das war schon mehr als Glück, also dass der Ball so kam. Füllkrug hat ein gutes Video dazu gemacht und hat erklärt, was dieser kleine minimale Schritt bei der Flanke von David Raum ausgemacht hat.
Ja.
Kann man sich gerne mal angucken, wo er dann erklärte, ja, du machst jetzt hier noch, mit David Raum hat er das zusammen gemacht. Das ist ganz wichtig, du machst hier noch den kleinen Zwischenschritt, bevor du flankst, nicht direkt flankst, weil das bringt die Abwehrspieler in diese Rückwärtsposition, also Rückwärtsgang. Und kein Abwehrspieler verteidigt gerne im Rückwärtsgang. Und als Stürmer bist du ja quasi dann in der besseren Situation und kannst dir, weil du ja den Zug zum Tor dann hast, frontal, bist du dann in der besseren Ausgangssituation als der Abwehrspieler, der die Tendenz Rückwärtsgang ist. Was ihn dann in diese Position brachte, dass er den Kopfball gut setzen konnte. Aber das war natürlich das glückliches Unentschieden gegen die Schweiz. Von daher, wenn man diese Fehler dann mal sich genauer anbetrachtet und die ausmerzt, dann können wir auch dann weiterkommen. Und dann können wir auch das Ding gewinnen.
Okay.
Denkzettel war gar nicht so schlecht, dass der jetzt nochmal so passiert ist.
Ja, ich bin da echt ganz optimistisch tatsächlich. Ich finde, also gegen Schottland hat man souverän gewonnen, das war auch gut. Allerdings, wie du schon sagtest, hat Schottland auch ziemlich einfach gemacht. Gegen Ungarn und gegen die Schweiz war es schon deutlich zäher und deutlich schwieriger. Insofern bin ich da ehrlich gesagt gar nicht mal so euphorisch, weil man hat sich schon ziemlich schwer getan, ohne gegen einen richtig großen Gegner gespielt zu haben. Ich habe auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, jetzt will ich hier nicht wieder Bundestrainer-Diskussionen anfangen, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum Füllkrug nicht von Anfang an gespielt hat. Also Havertz fand ich im Spiel gegen die Schweiz, war einfach nicht die richtige Besetzung. Nichts gegen den Spieler, aber ich glaube, in so einem eng umkämpften Match brauchst du halt eher eben so einen Füllkrug vorne drin, der halt vielleicht auch mal aus einer blöden Situation ein Tor machen kann, als jemand, der dir im Zweifel eine Torchance vergibt, die vielleicht gut war.
Muss ich dir beipflichten, also zustimmen, das ist, was ich auch dachte, weil mit der gleichen Besetzung wieder starten ist das eine, ja, okay, never run a winning system und Team und so, aber ich fand der Impuls, der dadurch kam, durch Füllkrug und das Tor, das er macht, also man hätte ihm dann früher bringen können oder direkt aufstellen können.
Ja.
Also man hat sich so ein bisschen eingeschränkt dadurch, durch die Möglichkeiten, durch den Angriff, meiner Meinung nach, aber ja, wer weiß, vielleicht ist die Aufstellung dann im Achtelfinale doch mal eine andere und nicht jetzt mal die vierte gleiche Aufstellung hintereinander. Aber ist dir auch aufgefallen, das wird ja auch diskutiert, die Einwechslungen, die waren halt, jetzt hat man natürlich sagen, das ist psychologisch durchdacht von Nagelsmann. Also derjenige, ich weiß nicht, wer jetzt noch reinkam, Müller in München, als wir München gespielt haben, wurde eingewechselt. Wer ist nochmal in Stuttgart eingewechselt worden?
Fürich, unter anderem.
Ja, genau. So, dass man halt im Heimstadion dann die Einwechslung macht in den ersten beiden Spielen. Was da jetzt mittlerweile wieder rein spekuliert wird und so. Man mag sein, aber ich glaube, so einen großen Impact hat das nicht, wenn du dann auf dem Platz stehst. Das ist, weiß ich, ist ja halt kein Heimspiel der Vereinsmannschaft zu Hause, sondern ob die jetzt in Köln oder in München oder in Stuttgart irgendwie dein Heimspiel als Nationalmannschaft hast, ich glaube, das ist dann relativ egal. Aber naja, ich finde, bis jetzt an der gleichen Aufstellung, vielleicht könnte man da was machen. Und Füllkrug wäre für mich auch so einer, wo ich sage, okay, ist zwar jetzt, kriegst du das, diesen Stempel als guter Joker, wenn er das weiter so macht, aber ich finde, er hat es auch mal verdient, durch seine Leistung allein schon, dann mal direkt ranzukommen.
Ja, denke ich auch, aber vielleicht ist auch seine Qualität einfach das, was ihm am Ende zum Verhängnis wird. Also wenn er so gut als Joker funktioniert, dann wird man ihn vielleicht nicht von Beginn an bringen.
Also ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen wie Gerd Müller, dass er aus einer komischen Situation dann plötzlich das Tor macht. Und das war, finde ich, dieser, wo er einfach abgezogen hat und dann den Winkel gesetzt hat, das war schon, kam für mich aus dem Nichts teilweise. Man hat es vielleicht kommen sehen, ja, aber das macht tut ein Spiel auch mal teilweise gut, weil du dann halt dieses Momentum hast, was du dann brauchst, um dann halt noch einen draufzusetzen. Aber ja, wir wollen jetzt nicht hier, der Bundestrainer, der macht das schon, sagen wir mal so.
Das wird er machen, ja. Ich bin echt mal gespannt, ich kann die deutsche Mannschaft immer noch nicht so richtig greifen. Also vielleicht kommen sie auch, wie du sagst, echt weit. Vielleicht scheiden sie auch im Achtelfinale gegen den erstbesten Gegner aus, wer auch immer es sein wird. Wir werden es sehen. Also ich bin da sehr, sehr unentschlossen, was das angeht. Aber ich finde, auf jeden Fall gefällt mir die Mannschaft allein schon von der Aufstellung deutlich besser als die letzten 6 Jahre gefühlt. Also ich finde es toll, dass wir keinen Timo Werner mehr im Sturm haben. Auch da nichts gegen Timo Werner. Aber der als Neun war einfach eine absolute Schandtat. Ich finde es, ehrlich gesagt, ich vermisse auch Leroy Sané nicht in der Startelf. Also ich fand auch die Auftritte, die er jetzt gemacht hat in Deutschland, jetzt bei der EM, waren auch glücklos des Todes. Ich vermisse auch einen Gnabry nicht, der auch während der Nationalmannschaft irgendwie nie so richtig funktioniert hat.
Sané ist aber von einfach mal wie so ein Arjen Robben in den nach von der rechten Seite rübergezogen und hat in einem Testspiel vor der EM, ich weiß nicht, welches das war, aber ein richtig knaller Tor gemacht. Also der hat gute Möglichkeiten, aber das fehlt mir auch bei der EM so ein bisschen. Und du hast recht. Also allein schon die Sachen, diese, ich sag mal, man ist Profi, man darf sich da nichts irgendwie aus der Fassung bringen lassen. Und da die roten Karten, die er da wegen Tätigkeiten bekommen hatte, das musste nicht sein.
Ja.
Deswegen, das finde ich ein bisschen unsportlich, ein bisschen arrogant teilweise, die Reaktionen von ihm. Und dann finde ich dann auch okay, dann, dass er dann halt nicht von Anfang an spielt, beispielsweise. Richtig. Aber das schadet meiner Meinung nach der Mannschaft.
Ja.
Aber du hast recht. Die Aufstellung, also die Zusammensetzung, fand ich gut. Ich fand auch gut, wie das dann präsentiert worden ist. Wer da so nach und
das
nach,
war auch cool, ja, stimmt.
Ein richtig cooler Marketing-Gag. Allein schon das Trikot. Womit es dann anfing, wo halt jeder wusste, da wird halt drüber diskutiert, weil das halt so auch so eine provokative Farbe ist. Für manche, weil Homosexualität im Männerfußball, das gibt es ja nicht, komischerweise, gibt es das nur bei den Frauen, statistisch gesehen müsste es das ja geben. Das sind so verschiedene Punkte, ja, wo wir eigentlich auch mal mal drüber reden könnten, warum es das irgendwie nicht gibt. Also das ist nicht so leicht, habt ihr ja auch wieder so einen Bericht gesehen drüber, über die Unterschiede zwischen den Männern und Frauen, dass es bei den Frauen halt normal wäre und bei den Männern halt, ne, gibt es das einfach nicht. Und ja, könnte man mal drüber reden. Aber allein schon das Trikot, dann halt die Präsentation, die Reaktion aufgrund des hey, die ganzen Kommentare wegen des Trikots, dann die Präsentation der Mannschaft. Also das ist schon nicht mehr die Bierhoff, die Mannschaft, sondern da ist schon viel passiert und das macht richtig einen gesamt positiven Eindruck auf mich.
Das stimmt, ja. Ja, ja, so ist das.
Und so überraschend ist es auch, dieser Torschütze, der jetzt die meisten Tore geschossen hat. Ja, wie heißt er nochmal? José Eigentore oder so, ne? EM der Eigentore.
Oh Gott. EM der Eigentore. Oh, je, je. Wie viele Eigentore gab es denn überhaupt?
7. Heute ist das 7. Also, 7. Heute im Spiel, ich weiß nicht, wir haben abgebrochen, als Niederlande gegen Österreich, da ist ja auch ein Eigentor passiert. Wäre fast noch ein zweites Eigentor gewertet worden, aber ist dann doch als Stürmertor gezählt worden. Also es wäre fast 8 gewesen, aber ja, also schon 7. Eigentor in den wenigen Spielen, die wir haben. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Und auch viele Tore aus dem Spiel raus. Das ist auch, gab es auch längere Zeit nicht. Es gab auch so ein paar EMs und WMs, wo dann
fast nur Standards,
Standards entschieden haben. Das ist gut, das macht das Spiel lebhafter und der Überraschungseffekt ist dann oft gegeben. Das gefällt mir beim Zusehen.
Ja.
Mal gucken, wie es noch wird. Also ich bin weiter ein bisschen positiver als du. Bestimmt scheinbar, so habe ich jetzt einen Eindruck. Aber du wirst natürlich nichts gegen, wenn
ich bin das Positive weiter. Nee, natürlich nicht.
Okidoki. Dann können wir eigentlich zum nächsten Block springen, oder?
Das können wir gerne machen, ja.
Ja, der nächste Block, der ist auf jeden Fall, genau, wir nehmen den hier, die Olympischen Spiele, ist jetzt natürlich dann, jetzt können wir es mal kurz ein bisschen auflösen, wir wollten eigentlich auch in der nächsten Folge, in der Folge 40, über die Olympischen Spiele etwas sprechen. Zuerst wollten wir das dann auch heute machen, weil wir ja immer 2 Folgen in einem Rutsch aufnehmen, ist ja kein Geheimnis.
Genau.
Da ist uns aufgefallen, die beginnen ja am 26. Juli und enden am 11. August. Das heißt, wenn wir jetzt drüber reden und die Folge kommt raus, da können wir theoretisch gar nichts zu sagen.
Ja, das war richtig schlau durchdacht von uns, ey.
Genau, inhaltlich dachten wir uns, ja, machen wir mal ein bisschen was dazu. Aber dann dachten wir so, das passt ja dann zeitlich gar nicht. Deswegen haben wir ein bisschen umgeschmissen und da können wir halt nur so auch wieder so ein bisschen drüber reden. Weil die einfach noch nicht gestartet ist. Aber im Vorgeplänkel, freust du dich auf die Olympischen Spiele? Ist das was du wirklich verfolgst? Oder ist das was, wo du sagst, ja, das ist jetzt bei den ganzen sportlichen Ereignissen dieses Jahr, kommt ja gleich auch noch ein anderes Thema, wo du ein bisschen tiefer drin bist.
Ja.
Ist das nur so eine nette Nebenerscheinung? Wie ist das bei dir so?
Ich glaube, das wird eher so eine nette Nebenerscheinung sein. Wobei ich sehe gerade, 26. Juli bis 11. August sind die. Da hatte ich Zeit. Also dann werde ich vielleicht doch schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich freue mich jetzt nicht drauf tatsächlich, aber vermutlich werde ich da schon reinschauen. Ja.
Ja, ich werde auf jeden Fall auch reinschauen. Also das, ich lasse das oft gerne parallel laufen. Ich meine, das sind ja viele Sachen, die man auch gut dann parallel, also nebenbei laufen lassen kann, während man was anderes macht. Ich arbeite halt viel am Rechner und dann so ein Livestream bietet sich da ja an, ne? Deswegen so aktiv da vom Fernseher sitzen und das verfolgen wie bei der EM, das ist bei mir auch nicht der Fall. Aber ich gucke es halt trotzdem gerne. Als ich noch Kind war, habe ich das auch unheimlich gerne geguckt. Obwohl ich Leichtathletik selber eher nur so semi-gerne gemacht habe.
Ja, gemacht ist ja ein ganz anderes Thema. Wir reden ja jetzt nur vom Gucken.
Ja, ich weiß. Aber ich meine, bei Fußball, ich bin halt eher so ein, was Sport angeht, beim selber machen, ich brauche irgendwie was Ballmäßiges, damit ich da den Sport gerne ausübe. Also, ich jogge und fahre auch gerne auf Fahrrad, alles gut.
Ja.
Aber Fußball mir in die Hand drücken und sagen, hier, es geht jetzt los oder im Basketball oder so, dann hätte ich da mehr Bock drauf. Das ist halt so bei mir.
Interessant.
Deswegen habe ich das immer so, mitgemacht in der Schule und bin deswegen vielleicht auch nicht so euphorisch wie bei der Fußball-EM, weil ich einfach mehr Bock immer hatte, Fußball zu spielen, als dass mich Weitsprung oder so.
Ne? Also ich muss sagen, in der Schule hatte ich auf gar keinen Sportbock. Also es kam alles erst, das kam alles erst danach oder parallel dazu. Also durch die Schule habe ich auf keinen Sportbock bekommen.
Ach krass, weil normalerweise ist ja so, entweder hast du so einen ultra korrekten Vorbereitungslehrer, der dann sagt so, heute nehmen wir das durch und dann macht ihr noch ein bisschen Übungen am, was weiß ich, am Reck oder so irgendwas oder am Pferd. Irgendwas.
Ja, schrecklich.
Oder du hast so Lehrer, die sagen, wir teilen die Dreierhalle hier auf, da könnt ihr Fußball spielen, da könnt ihr Basketball spielen und die Mädels machen da hinten auch noch was, irgendwas anderes. So, das hat sich ja meistens dann so aufgeteilt.
Ja.
Deutsche Lehrer, die gar nichts vorbereitet haben. Also entweder hast du Fußball, wo dann richtig Bock hattest, oder du hast halt so teilweise mal so einen Lehrer gehabt, der sagte so, ja, heute machen wir mal Trampolin oder irgendwie sowas.
Ja, aber ich hatte halt auch in meiner Kindheit auf Fußball keinen Bock. Ich hatte mit Fußball nichts zu tun.
Stimmt, hast du mir mal erzählt, ja.
Das kam erst sehr, sehr spät und von daher war ich da auch nicht interessiert dran. Und dann macht es ja natürlich auch keinen Spaß. Dann macht ja auch Volleyball keinen Spaß oder sowas, weil, ne, Ballsportarten kannst du alle, blöd gesagt. Aber es bringt ja schon viel, wenn du irgendwie eine Ballsportart hast, in der du gut bist, weil du dann so ein bisschen halt einfach mit einem Ball umgehen kannst, so blöd es klingt.
Du weißt die Physik des Balls einzuschätzen,
genau,
glaube ich dann.
Ja.
Ja. Das habe ich bei manchen, wenn ich gegen manche dann irgendwas spiele, dann denke ich mir so, ja, okay, man sieht schon, dass du jetzt nicht unbedingt viel mit dem Ball gespielt hast. Ich habe mit 6 Jahren bin ich im Fußballverein gekommen und habe das bis zum 18. Lebensjahr gemacht.
Ja.
Deswegen habe ich lange Fußball gespielt.
Lange Karriere.
Quasi, ja. Ich habe damals mit 18 wegen Beruf und Freundin und Trainingszeiten hätte ich verpasst. Und das wäre natürlich doof gewesen, weil ich dann eine halbe Stunde zu spät beim Training war. Und dann kannst du natürlich nicht am Wochenende dann spielen, wo die anderen halt mit trainiert haben. Deswegen habe ich dann für mich so, okay, na, mal gucken. Ging nicht. Ich musste bis 18 Uhr arbeiten und 18:30 Uhr wäre ich dann am Platz gewesen.
Ja.
Und das Training hätte schon angefangen.
Ja. Naja, ärgerlich. Ich kenne das Problem.
Ja.
Aber gut.
Aber haben wir mal gerne gemacht. Deswegen, ja.
Ja. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um die Olympischen Spiele. Ja. In Paris dieses Jahr. Deswegen.
Ja.
Ja, kommen wir später noch zu, aber deswegen auch die Tour de France zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht mit Ziel in Paris. Aber dazu später mehr.
Das dritte Mal übrigens in Paris. Das erste Mal 1900.
Mhm.
Das zweite Mal 1924. Und jetzt genau 100 Jahre später, 2024, also im Jahr 2024.
Krass.
Das dritte Mal in Paris. Und Bewerber waren übrigens, weißt du das? Oder dass du jetzt hier nochmal drauf guckst?
Nee, ich habe es jetzt leider schon gesehen. Ich hätte es nicht gewusst. Hamburg hätte ich gewusst tatsächlich. Das habe ich mitbekommen. Ja. Die anderen hätte ich nicht gewusst.
Genau, Hamburg hat sich beworben. Budapest, Los Angeles, Paris und dann natürlich und Rom.
Mhm.
Ja, und dann hat Budapest, also alle bis auf LA und Paris, haben quasi ihre Bewerbung wieder zurückgezogen, sodass sich das zwischen den beiden Städten Finale entschieden hat und ja, Paris ist geworden. Deswegen. Ja, und dann gab es natürlich, ich möchte nicht sagen, wie soll ich das sagen? Es gab natürlich dann ein paar Probleme, die dann bereinigt werden mussten, sozialer Natur, die ich hier aufgeschrieben und gefunden habe, weil ich weiß, das letzte Mal, als ich in Paris war, da war ich auf jeden Fall Kind. Das heißt, bei mir, oder Jugend, oder sagen wir Jugendlicher.
Mhm.
Das heißt, es müsste bei mir so auch wie Mitte der 90er gewesen sein.
Mhm.
Seitdem immer wieder Leute in Paris gewesen, die dann gesagt haben, so, ja, boah, es ist viel, viel Armut, viel Dreck und so. Und ich dachte mir so immer so, hä?
Oder anders gesagt, es ist eine Großstadt, ne? Irgendwie.
Ja, war aber damals auch eine Großstadt. Und ich sag mal, wir waren auch, als ich da war, wir haben auch im Boulevard Ney geparkt damals.
Mhm.
Mit dem Wohnmobil waren wir da. Und weil wir haben da halt Stationen in Paris gemacht eine Woche. Und das ist halt so der Boulevard, wo sehr viele Prostituierte dann da stehen und als Jugendlicher, als Kind, Jugendlicher, wie auch immer.
Ja.
Weiß ich noch, habe ich meinen Schuh zugebunden und habe dann gesehen, dass neben mir im Asphalt quasi ein Kondom war. Das war so, im Asphalt hatte sich ein bisschen so eingebrannt. Also das war schon so dieses Setting. Also dreckig war es immer, aber ich meine, also diese Armut ist einfach größer geworden. Also gab es damals auch, gibt es halt auch wie jeder Großstadt. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist sie gewachsen und es musste leider dafür gesorgt werden, dass nicht nur wie sie es nennen, das ist ein bisschen schade, dass die Obdachlosen mit einem Hilfskonvoi irgendwie dann nach aus der Stadt rausgebracht worden. Und das wurde stark kritisiert, weil es wurde so ein bisschen, ja, wie haben sie es hier genannt? Ich habe das hier noch rausgesucht. So, soziale Säuberung wurde es dann dargestellt. Dass man halt diese, als Paris, die tolle Stadt, dann nicht unbedingt dann noch irgendwie da die Obdachlosigkeit zeigen möchte. So ein bisschen wie bei L.A., es wäre ja die Parallelstadt gewesen,
Ja.
wo in Hollywood sehr viele, hast du das mal gesehen, die ganzen Zelte auf dem Walk of Fame,
Nee.
die dann da, also da sind so viele Zelte aufgebaut und die werden dann, wenn es in L.A. stattgefunden müsste, die hätten auch weichen müssen. Das ist so ein bisschen ja, der fiese Beigeschmack dabei und es scheint was Dreck und Obdachlosigkeit gewesen sein. Meine Eltern sind vor 10 Jahren nochmal da gewesen. Die
Ja.
haben dann den Unterschied gesehen von vor 20 Jahren. Die sagten, innerhalb von den 10 Jahren sind sehr viele Leute, die einfach in Pappkartons dann einfach da leben. Also die Zahl derer ist auf jeden Fall drastisch größer geworden. Und das ist so ein bisschen beängstigend. Und wenn ich dann noch sowas lese, dann kann ich noch so denken, oh, alles furchtbar. Und diese üblichen Probleme, die man auch hat, ne, bei den, kennt man ja von den EMs und WMs, also meistens ist es ja die EM, wenn irgendwo in einem, ja, ich meine, nicht gerade fußballintensiven Land dann Stadien gebaut werden, nur für die EM und so. Das Image, das Umbau der Stadien und der Infrastruktur hat hier auch wieder zu natürlich ein paar Problemen geführt, zu Todesfällen und ja, Immigranten, die dann halt dann gerne bleiben wollten, die man dann schnell wieder wegkriegen wollte. Also es gibt wie immer bei den ganzen großen Veranstaltungen auch immer soziale Probleme, die ich an dieser Stelle nicht unter den Teppich kehren wollte, noch einmal erwähnen wollte zumindest. Ja.
Ja, und sehr, sehr uncool.
Ja, das stimmt leider. Ist halt der fade Beigeschmack, den man
Ja,
teilweise so
ich
hat,
verstehe aber
ne?
ehrlich gesagt nicht, warum es den immer geben muss. Also, wir haben schon mal beim Thema WM drüber gesprochen. Ich verstehe nicht, warum man sagt, ich vergebe eine WM von mir aus, eine Fußball-WM nach Ruanda. Und dann muss Ruanda aber irgendwelche modernen Fußballstadien bauen oder Katar jetzt vor ein paar Jahren.
Ja.
Warum? Du vergibst doch die WM nach Katar, dann spiel halt in Katar. Und wenn die da nur irgendwelche Tribünen haben, die aus irgendeinem Sandstein gebaut sind für 3000 Leute, dann spielst du halt vor 3000 Leuten auf dem Sandsteinplatz. Ja, hast du Pech, dann geh halt nicht nach Katar. Ich finde das so hängen geblieben.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und wenn die
Ich meine.
Situation da zu unsicher ist, weil was weiß ich, was da abgeht, dann vergib da die Olympischen Spiele nicht hin. Also sowas regt mich halt echt auf.
Das merkt man kaum. Hör mal.
Ja.
Kann es sein, dass du deswegen auch so eine alternative WM dann gemacht hast?
Unter anderem, ja. Aber es war halt so ein, generelles Protest gegen diese WM in Katar. Weil es einfach dieses komplette Konstrukt so an den Haaren herbeigezogen war. Nee, hatte ich echt keinen Bock
War aber
drauf.
die Spitze des Eisbergs. Ich kann mir nicht
Natürlich,
vorstellen,
natürlich.
dass das nochmal so extrem ausufern wird, weil es große Wellen schon geschlagen hat. Ich meine, wir haben 1994 bei der USA auch gesagt, wieso kann man eine WM in das Land geben, was mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat? Das war ich glaube, das war auf einer also Beliebtheitsskala mit Hundeschlittenrennen, glaube ich, damals. Also als 1990 dann entschieden worden ist, dass es dann die 94 in den USA stattfindet. Ich weiß noch, wie die dann gejubelt haben, als der Ball übers Tor geflogen ist. So, ne, weil die dachten, es wäre ein Field Goal. So, ne? Also diesen
Ja.
muss man mal sagen, es gab immer mal wieder die Versuche, Fußball in den USA zu etablieren. Aber das hat sich ja dann im Nachhinein mal positiver oder mal schlechter. Ich meine, Pelé hat mal zusammen mit, also Franz Beckenbauer hat mal mit Pelé zusammen in einer Mannschaft gespielt in den 80ern. So, da muss man auch mal, oder ja, Anfang der 80er.
Ja.
Es gab immer so große Versuche, da was aufzubauen.
Ja.
Ja, jetzt ist die MLS, die läuft ja auch ganz erfolgreich und die Zuschauerzahlen sind recht stabil. Deswegen kann man es jetzt auch wieder dahin geben. Also 1994 haben wir uns auch, also 1990, als die Vergabe verkündet wurde, habe ich auch gedacht, so, warum gibt man es in die USA? Was, ne? Ganz komisch. Ja, aber Katar ist oder Russland und Katar, ich meine, wir haben Russland WM 2018 gehabt und
Ja, Russland
ja.
lasse ich mir noch eingehen. Ich meine, in Russland gibt es Fußballvereine, da gibt es eine Fußballkultur, die hatten schon
Ja.
große Stadien und die haben auch Vereine, die europäisch gespielt haben. Also so ist es ja nicht.
Ja, was das angeht, da gebe ich dir vollkommen recht,
Ja.
aber die politische Brisanz, die einfach da jetzt drin steckte, damals schon, und die natürlich jetzt dadurch eskaliert worden ist, dass jetzt die Ukraine nochmal angegriffen worden ist, nachdem die
Ja, gut,
2014
das
annektiert
wusstest du
wurden.
ja 2018 noch nicht. Das war ja ein ganz anderes
Aber Putin
Thema.
ist ja Putin. Also, na klar, der sich
Ja,
verändert.
das.
Hitler war ja auch mal nett.
Ja,
Also.
super. So kannst du halt irgendwie auch nicht rangehen. Das ist ein bisschen zu einfach.
Ey, ich weiß nur, aber man hat ja eine gewisse. Also, du kannst mir nicht erklären, dass das einfach aufgrund der Sportlichkeit dann nach Russland gegangen ist. Das kann ich mir hier...
Nee, aber das ist ein anderes Thema, weil die WM 2006 wurde ja auch nicht nach Sportlichkeit vergeben. Ich glaube, das ist halt ein genereller Prozess, dass diese Turniere halt einfach gegen Bezahlung irgendwo hingegeben werden.
War das nicht ein technisches Problem, weil die Faxe nicht so gut funktioniert haben? Oder war da was, ne?
Also, ja, da war was, ja.
Franzl, Gott hab ihn selig, ja.
Ja.
Ganz, ganz coole Sachen manchmal passieren da. Und das ist natürlich dann solche die sozialen Aspekte, die drumherum sind, wie jetzt auch wieder bei den Olympischen Spielen, um da mal wieder hinzukommen. Ja, bleiben natürlich dann halt auch, oder treten dann halt auch leider auf, ja.
Ja, und das finde ich halt einfach, ja, unter aller Sau.
Aber wichtig ist natürlich, dass man halt auch bei Social Media dann da jetzt nicht anfängt, die ganzen Sachen in Frage zu stellen, weil auch, oder Fäkalsprache zu benutzen oder Hate ins Leben oder Shitstorm ins Leben zu rufen, weil da ist IOC, also das Komitee, hat jetzt auch verkündet, dass sie gerne KI einsetzen möchte, um Beschimpfungen in Social Media vollständig einfach zu blocken.
Mhm.
Wie findest du das?
Keine Ahnung.
Also wenn ich jetzt schreibe, was für eine scheiß Olympischen Spiele,
ja.
Ist das, da soll das dann geblockt werden oder ist das dann noch im Rahmen des Erlaubten?
Das weiß ich nicht. Das werden die sich überlegen. Wahrscheinlich wird das dann eher nicht cool sein. Ich weiß aber nicht, wie die KI da irgendwas machen soll. Also es müssen ja die Plattformen selbst bereinigen. Das kann ja nicht die KI machen.
Genau,
also wenn,
das habe ich mir auch
gedacht. Ne, wenn du irgendwas twitterst oder so oder ein Video machst auf YouTube oder sonst was, da haben die ja keinen Einfluss drauf. Also sie können es melden, ja, aber...
Das ja. Stimmt.
Ob das dann stattgegeben wird, da können die so viel KI benutzen, wie sie wollen. Das ist ja ein ganz anderes
vielleicht
Thema.
Vielleicht ist der Einfluss ja so groß, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man da das von externen reingeredet wird. Das sind schon zu große Firmen, die dahinter stecken.
Ja,
das sieht man von IOC. Aber das fand ich nur, man wollte ich auch mal erwähnt haben.
Ja.
Weil es ist schon eine Form von, ich kann ja sagen, wenn ich was nicht gut finde, das ist halt ein schmaler Grat. Ein bisschen wie bei YouTube, wenn ich sage, du bist eine Missgeburt, dann finde ich, kann man es ruhig mal blocken.
Ja,
aber wenn ich sage, ey, du bist einfach scheiße vom Spielstil, weil du müsstest das so und so machen, dann ist das ja eine Form von Kritik, richtig, oder eine Meinung. Also da kann man ja noch irgendwo mal ansetzen, aber ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Aber ich glaube, die werden das eh in so dieser Form auch nicht in den Griff kriegen.
Richtig.
Ja.
Was ich auch noch lustig fand, und darum fand ich es auch gut, dass du das hier mit reingeschrieben hast, weil das habe ich tatsächlich auch schon mitbekommen, ist diese Problematik, dass die SEN zu dreckig ist für die Olympischen Spiele.
Ja.
Also ursprünglich war ja geplant, dass da Schwimmwettbewerbe stattfinden. Und ich glaube, sie haben bis zuletzt versucht, das irgendwie zu regeln, dass die SEN sauberer wird, mit irgendwelchen Auffangbecken für Regenwasser und so weiter, damit das Zeug aus der Kanalisation nicht hochgeschwemmt wird oder so. Irgendwas war da. Aber ich meine, ich habe letztens gelesen, dass es nicht geklappt hat. Stimmt's?
Ja, genau. Habe ich auch gesehen. Also die Verschmutzung habe ich hier noch geschrieben. Die Seine in Paris liegt jenseits des Grenzwertes für Triathlon- und Freiwasserwettbewerbe.
Ja.
Ich bin gespannt, wie die das jetzt lösen wollen. Weil die Info, den Artikel habe ich vorgestern gelesen, also ist ein bisschen her, als aber scheint noch ein aktuelles Problem zu sein. Und das, ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen hin, aber ich glaube, das wird schwierig, so einen Fluss einfach mal so zu säubern, dass der dafür verwendet werden kann. Ich bin mal gespannt. Der Rhein, wo ich ja lebe, der hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert, aber ich weiß nicht. Der ist natürlich auch vom Fluss, also von der Strömung viel zu stark.
Mhm.
Deswegen habe ich erstmal gedacht, so, ach krass, die Seine, wirklich wollten die das dafür nehmen? Und dann dachte ich so, ach ja, es ist auch noch zu dreckig, ist ja auch witzig. Also auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite traurig, aber
Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwas mit Fäkalien zu tun hatte, dass die Seine so dreckig ist. Und
Fäkalien?
Ja, irgendwas war da, dass da irgendwie Fäkalien in die Seine gespült wurden oder sowas. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber das war auf jeden Fall der Hintergrund dazu.
Ja, mag sein.
Naja.
Ja, letzter Punkt dazu vielleicht noch das Maskottchen.
Ja.
Haben wir gesehen, heißt Olympische, jetzt weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Phryge, also Phryge. Ist so rote Mütze, Dreieckmütze mit Augen. Und das soll quasi Anlehnung der traditionellen phrygischen Mützen darstellen. Aber richtigen Namen habe ich nicht gefunden dazu. Außer lautet Olympische Phryge.
Hm. Okay.
Also so wie Coleo oder so. Oder irgendwie. Also richtigen Namen habe ich nicht gefunden. Könnt ihr euch mal angucken. Sieht witzig aus, aber ja. Weiß ich nicht.
Ja.
Was, wie sagst du, gefällt dir das oder ist das eher so. Hätte man besser machen können?
Ich gucke. Ja. ist ganz nett. Vielleicht. Man erinnert auch so ein bisschen an einen Vogel. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
Stimmt,
Weil die haben es ja auch immer
ja.
so mit dem Hahn, die Franzosen. Vielleicht ist das noch irgendwie so eine.
Ew, aber Hahn ist sehr weit weg.
Ja, ist sehr weit weg, das stimmt schon. Ah ja, keine Ahnung. Ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. Ist besser als
Bestimmt
das von
so
der EM in Deutschland.
ein. Ja, der Teddy.
Dafür reicht's noch.
Guleo besser gewesen oder? Oder ja,
Goleo.
nicht so.
Doch, Goleo fand ich besser.
Goleo-Hose?
Goleo fand ich
Echt?
besser.
Oh, ich fand Goleo schon schlimm. Also, ich fand den nicht gut. Ich habe jetzt ein Video gesehen, gut
Goleo ist
gemacht,
halt
was macht
einfach ein
man?
Löwe mit einem Fußballshirt. So. Und er hat einen Ball
Ja.
dabei. Also ist ja okay. Aber dieser komische Bär da oder was es sein soll, keine
Ja,
Ahnung.
der verstehe ich auch nicht. Aber ich mag auch Goleo nicht. Ich weiß auch nicht. Das, ach, ich weiß nicht. Naja. Wie dem auch sei. Ja, und die dritte sportliche Aktivität, du hast ja kurz eben schon angesprochen, da können wir jetzt ein kleiner Schlenk drüber zu machen. Aber da lasse ich
Ups.
dir auch wieder den Vortritt. Weil da hast du echt was zu sagen
Muss
und ich
ich jetzt wieder
gar nichts.
performen?
Ja, aber hallo, das kannst du
Un
doch.
unfassbar, ja, High Performer halt, ne?
Ja, kennt man dich.
So kennt man mich. Ja, natürlich, wir haben es schon vorhin kurz angerissen. Die Tour de France dieses Jahr findet natürlich auch wieder statt. Vom 29. Juni bis zum 21. Juli wird es gehen. Über 3.492 Kilometer. Starten wird das Ganze in Italien. In Firenze ist der Startort der ersten Etappe. Und das Finale ist diesmal nicht in Paris, wie angesprochen, aufgrund der Olympischen Spiele, sondern diesmal in Nizza. Damit man nicht zu viel Kollision hat. Ja, was gibt's zu sagen?
Wie ist das denn dafür für einen Tour de France Enthusiasten wie dich? Ist das dann so, wo du sagst, oh, schade, oder kannst du damit, ist es, kommst du damit klar?
Also, ich war ja sogar vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, vor 2 Jahren war es bei der Tour de France in Paris und habe mir die letzte Etappe live angeguckt, weil es immer so ein Ding war. Man sieht es immer im Fernsehen Jahr für Jahr für Jahr und dann will man es auch mal
Stimmt, ja.
selbst die Atmosphäre aufsaugen. Und ich muss sagen,
Ja.
ich habe selten was so Enttäuschendes erlebt, weil es gab keine Atmosphäre. Also, Paris war die Tour de
Echt?
France quasi vollkommen egal. Wir haben in einem
Okay.
Café. Das war ja noch so ein bisschen Corona-Zeit, da saßen noch so Bären rum, dass man sich nicht so zu fünft irgendwie an den Tisch setzen kann. Und ein Bär hatte
Okay.
ein Trikot von der Mannschaft an. So hier und da hast du mal ganz versteckt gesehen, okay, hier irgendwie Tour de France ist ein Ding. Aber es war jetzt nicht in dem Ausmaß, wie ich es erwartet hätte.
Und nicht, wie es dargestellt wurde, oder? Oder bis jetzt im Fernsehen, oder? Da war es ja dann immer nur
Ja.
die Leute, die wirklich irgendwo, das saß hier an der Seite, irgendwie jubeln halt, ne?
Ja,
Das
gut,
wirkte immer so, als würde man das
das war
mitkriegen.
natürlich schon da. Da waren auch viele Leute am Champs-Élysées und haben sich das angeguckt, gar keine Frage.
Ja, aber sobald du ein bisschen weiter weg gehst, ist ja scheinbar das Interesse nicht mehr da, wie du
Richtig.
das jetzt gerade.
Also,
Das ist schon
ich
krass,
hätte
dass das
irgendwie
jetzt nicht
erwartet, dass da
erwartet.
mehr ist. Ganz ehrlich. Also,
Ja.
dass irgendwie an jeder fucking Straßenlaterne ein gelbes Trikot hängt oder sowas. Keine Ahnung.
Ja.
Irgendwas, ja. Dass die Shops irgendwie Tour de France-artige Deko im Schaufenster haben oder was weiß ich. Weil. Ich meine, es kommen ja auch viele Leute angereist. Ich habe es ja gesehen, die kamen aus allen Herren Ländern für die Tour de France nach Paris. Und dementsprechend hätte ich gedacht, das wäre irgendwie ein größeres Ding. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich
Und
ganz
der
ehrlich
Bäcker
sagen.
verkauft plötzlich in dieser Woche der Tour de France Baguette, hör mal.
Zum
Nur in dieser
Beispiel,
Woche
ja.
für einen doppelten Preis und so.
Das
Ja.
wär's, ja. Aber gut, also es ist natürlich schon eine Tradition, mit der so ein bisschen gebrochen wird in diesem Jahr. Aber ich denke mal, wir es verkraften können, weil die Strecke klingt ziemlich cool. Es fängt relativ harmlos an. Die erste Woche ist noch relativ flach. Es gibt ein Zeitfahren. Ansonsten, die zweite Woche sieht auch relativ harmlos aus. Und es geht dann erst zu Ende der zweiten Woche, gibt es die ersten richtig großen Bergetappen. Und in der dritten Woche geht es dann zweimal ins Mittelgebirge und dreimal oder zweimal ins Hochgebirge und dann am Ende gibt es ein Zeitfahren von Monaco nach Nizza über 34 Kilometer, wo es auch noch mal ordentlich bergauf geht, also kein flaches Zeitfahren. Das heißt, wir haben dieses Jahr nur 25 flache Zeitfahrkilometer während der Tour. Auch das ist krass. Ich habe mir erst mal rausgesucht, wie es früher war. Das hat sich sehr, sehr krass geändert.
Okay.
Beispielsweise 2003, das ist jetzt 21 Jahre her, gab es insgesamt 171 flache Zeitfahrkilometer. Davon 102 im Einzelzeitfahren und dann nochmal 69 im Mannschaftszeitfahren. Also ganz, ganz andere Welten, als das jetzt zum Beispiel dieses Jahr der Fall ist.
Ja, das ist ein Unterschied.
Krass. Ja. Ja. Also es hat sich sehr geändert, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hat. Ich meine, ja, es ist ein sportlicher Wettbewerb, aber es ist halt auch irgendwo eine Show, ne? Und natürlich versuchen die Organisatoren das Rennen durch die Strecke so aufregend wie möglich zu halten. Und früher war es immer so, dass man wusste, okay, Lance Armstrong ist an den Bergen sehr gut, Jan Ullrich ist aber im Zeitfahren eine richtige Bank und deshalb hat man viel Zeitfahren reingeballert, damit Ullrich möglicherweise da irgendwie Zeit rausfahren kann, die dann Armstrong im Gebirge wieder aufholen muss, um so das Rennen ein bisschen zu animieren.
Okay, krass. Ja, ich dachte, das wäre immer recht ähnlich gewesen. Deswegen habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm, dass das jetzt immer auf den Fahrer variiert.
Also als ich noch ein Kind war, Anfang der 2000er, lief eigentlich jede Tour gleich. Es gab ein Prologzeitfahren am Anfang, das war so ein paar Kilometer lang, damit man halt schon mal so ein paar Zeitabstände hat und eine Reihenfolge hat. Dann gab es eigentlich die komplette erste Woche nur Flachetappen. Da konnten sich die Sprinter austoben. Zwischendrin war immer ein Mannschaftszeitfahren, so meistens Etappe 4, 5. Und danach ging es so langsamer Richtung Berge. Aber die erste Woche war immer flach. War immer Sprinterangelegenheiten. Okay. Das hat sich auch sehr geändert.
So wie deine Witze, meinst du, ne?
Richtig. So ungefähr. Okay. So war das früher. Ist ja auch nicht verkehrt. Also zum Teil hat man da ja auch richtig, richtig interessante Rennen gesehen. Es kommt da immer ein bisschen drauf an. Ich meine, die Organisatoren können da natürlich viel sich überlegen, wenn du halt einen Fahrer hast, der dominant ist und alles wegballert. Dann hast du halt einen Fahrer, der alles wegballert. So, da kannst du machen, was du willst. Von daher. Aber ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Die Strecke ist auf jeden Fall vielversprechend, sehr abwechslungsreich. Es gibt ein Zeitfahren von 25 Kilometern, wie gesagt. Das ist flach. Eins, das ist nicht so flach. Insofern wird das Zeitfahren wahrscheinlich dieses Jahr nicht so den ausschlaggebenden Punkt geben. Vielleicht, vielleicht aber auch doch. Wir werden es sehen. In den letzten Jahren haben wir sehr, sehr spannende Duelle gesehen zwischen Jonas Vingegaard, der jetzt zweimal in Folge die Tour gewonnen hat, und Tadej Pogacar, der 2020 und 2021 die Tour gewinnen konnte. Also ein bisschen Duell der Giganten. Und dieses Jahr werden neben den beiden auch noch Primoz Roglic, der tatsächlich noch keine Tour de France gewonnen hat, allerdings jetzt irgendwie insgesamt schon, lass mich nicht lügen, viermal die Vuelta und zweimal in Giro oder so. Also durchaus schon richtig, richtig große Rennen gewonnen hat, aber halt nur die Tour de France noch nicht. So, ich habe nachgeguckt, es war dreimal die Vuelta und einmal der Giro. Sorry, wollen wir nicht übertreiben.
Oh, oh, die ganzen Kommentare.
Ja, wollen wir schon korrekt bleiben. Und dann haben wir noch mit Remco Evenepoel einen ziemlich großen Contender, der jetzt auch schon mal seine erste Grand Tour gewonnen hat, gezeigt hat, dass er das kann. Und da sprechen wir wirklich nur über die Top-Favoriten. Insofern, das wird, denke ich, sehr, sehr spannend aus sportlicher Perspektive. Es gibt wirklich sehr viele, sehr starke Mannschaften. Also die Mannschaft von Vingegaard ist super aufgestellt, richtig, richtig starke Fahrer dabei. Die Mannschaft von Pogacar UAE ist sehr stark aufgestellt. Und auch Bora hat eine Mannschaft mit am Start, die echt krass ist. Also Roglic ist ja zu Bora gewechselt, fährt jetzt für das deutsche Team und hat unter anderem den Helfer Jai Hindley mit dabei, der letztes Jahr die Tour de France als Kapitän gefahren ist, da ein paar Tage im gelben Trikot war und ich glaube auch unter die Top 10 gefahren ist. Siebter ist am Ende geworden und ja auch schon den Giro gewonnen hat vor 2 Jahren. Also ultra, ultra krass, was da für Fahrer am Start stehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem ist es die erste Tour, das möchte ich hier an der Stelle nochmal anmerken, für Pascal Ackermann. Was auch ziemlich krass ist, weil der jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit 2018 oder sowas an der Weltsprinterspitze mitgefahren ist, mal mehr, mal weniger. Hatte seine Up and Downs. Der ist damals auch fürs deutsche Bora-Team gefahren, konnte beim Giro auch schon einige Etappen gewinnen, hat sich da auch als das Trikot für den besten Sprinter geholt, hat auch bei der Vuelta in Spanien schon Etappen gewinnen können, hier und da auch anderweitig große Siege geholt, aber ist nie zur Tour de France eingeladen worden, weil bei Bora halt immer Peter Sagan die große Nummer war, der dreifache Weltmeister und auch, ne, ich glaube, Rekordsieger, was das Sprinttrikot angeht. Also da halt nie berücksichtigt worden. Dann zu UAE.
Ist das vom Team aus, die Entscheidung schon
Ja.
getroffen hat, du kommst mit und nicht? Okay,
Richtig.
ja.
Die
Verstanden.
haben halt gesagt, ja gut, Sagan ist halt dann trotzdem noch der Stärkere.
Okay.
Weshalb er dann zu UAE gewechselt ist, was bestimmt lukrativ war vom Finanziellen her. Sportlich, und das habe ich schon damals beim Wechsel gesagt, allerdings nicht so sinnvoll, weil UAE, ich habe es ja gesagt, Tadej Pogacar ist da der große Fahrer und die sind eigentlich jedes Jahr vor allen Dingen mit dem Kopf in der Gesamtwertung und haben so gar kein Interesse daran, irgendwelche Sprinter dabei zu haben. Und dementsprechend waren es quasi auch wieder verlorene Jahre für Pascal Ackermann. Und jetzt ist er gewechselt zum Team Israel Premier Tech. Eigentlich ein zweitklassisches Team, hat aber eine Wildcard bekommen für die Tour und kann jetzt dieses Jahr zum ersten Mal an der Tour de France teilnehmen. Hat diese Saison noch kein Rennen gewonnen. Paar gute Platzierungen geholt hier und da. Der war mal Dritter bei einer Etappe in Paris-Nizza, zum Beispiel auch Fünfter bei Rund um Köln. Aber es sind jetzt natürlich nicht die Resultate, mit der du dich eigentlich um einen Tour-Etappensieg bemühst. Vor allen Dingen, weil es halt die Tour ist und das Schwerste an der Tour ist halt, dass halt jeder da mitfährt. Ne? Also jeder, der irgendwas von sich hält, der fährt da mit und da ist es natürlich super schwer, sich durchzusetzen. Insofern, ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Denk mal, die Erwartungen dürften relativ gering sein. Also niemand wird wahrscheinlich ernsthaft von ihm erwarten, dass er eine Etappe gewinnt, weil es halt viele, viele andere Sprinter gibt, die auch richtig, richtig schnell sind. Aber ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und würde es natürlich sehr feiern, wenn es ihm doch gelingen sollte.
Ja, aber so kann er ja auch nur gewinnen, ne? In dem Fall, wenn er so mit diesen Erwartungen rangeht, die an ihn gesetzt werden.
Also das sind jetzt meine Erwartungen. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen er rangeht.
Achso.
Keine Ahnung.
Ja, okay. Ja.
Das wird sich zeigen.
Dann kann er nur zumindest dich zumindest schon mal positiv überraschen.
Ja.
Oder halt die Erwartungen erfüllen. So, ne? Was das angeht, für dich schon mal gut, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich von ihm erwarte. Ich kann es echt ganz, ganz schwer greifen, irgendwie. Ist ganz, ganz komisch. Der ist die Tour de Suisse jetzt vor kurzem gefahren als Vorbereitung, war da aber auch bei keiner Etappe wirklich vorn dabei. Also, ja, lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Aber ich
Ja,
erwarte
okay.
eigentlich nicht, dass er eine Etappe gewinnt, ehrlich gesagt.
Okay, ja, dann behalten wir das mal im Auge. Die Tour ist übrigens gestern gestartet, wenn die Folge kommt ja hier am Sonntag raus.
Richtig.
Also gestern ging es schon los,
Stimmt.
bis zum 21. Juli, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau.
Genau, ja.
Ja, ist auch wieder was, was ich, ja, immer hoffe, da zu gucken, nebenbei laufen zu lassen, was immer sehr entspannt ist für mich, zu schauen.
Ja.
Bisschen wie Leichtathletik und so, in diesem Stellenwert hat das für mich. Bin nicht so euphorisch so drin wie du,
Ja.
aber ich lasse es, mein Opa hat es immer auch gern geguckt, deswegen, ich habe das mit meinem Opa früher mal zusammen geguckt. Genau.
Ja, es,
Bin
also
gespannt.
das mit dem Euphorischen ist halt auch immer so eine Sache, ne? Es kommt halt auch immer ein bisschen auf den Rennverlauf an. Also wir hatten, wie ich sag immer, wir. Es gab halt viele verschiedene Rennverläufe und manchmal hast du halt Touren dabei, wo du von Anfang an weißt, wer der Stärkste ist, wer wahrscheinlich gewinnen wird. Und wenn der dann auf eine dominante Art und Weise auch gewinnt, dann ist es halt zugegebenermaßen manchmal auch nicht so spannend. So. Klar, dann hast du deine Etappen, wo vielleicht eine Ausreißergruppe weggeht und dann nicht so ganz sicher ist, okay, wer gewinnt jetzt die Etappe, das ist dann auch spannend. Aber dann ist halt um den Gesamtsieg nicht unbedingt spannend. Das ist halt. Und dann hast du so eine Tour
Okay,
wie 2019, glaube ich, war es, wo der Franzose Julien Alaphilippe wirklich lange im gelben Trikot war und da mit Herz und Seele die ganze Zeit rumattackiert hat und sehr, sehr stark unterwegs war und das komplette Land begeistert hat. Das war dann zum Beispiel sehr, sehr cool.
Ja, kann mir vorstellen, ja.
Ja, also. Ja, we will
Aber du
see.
freust dich mehr als ich und
Ja,
deswegen darf ich
das
dich an
auf
dieser
jeden
Stelle
Fall.
auch dann einfach mal Tourensohn nennen.
Das kannst du von mir aus gerne tun. Das ist ein schöner Titel. Tourensohn
Ja,
müssen wir
okay.
einführen. Ja, das ist nicht schlecht.
Okay.
Das ist nicht schlecht.
Ja.
Ja.
Na gut. Das merken wir fürs nächste Mal, wenn es dann weitergeht, weil die Folge ist wahrscheinlich hier so ein bisschen lange,
Ja,
aber gut,
die
ist
waren ein
natürlich auch
bisschen
viel
länger.
passiert.
Aber wir mussten jetzt halt
Genau.
auch die Themen aus zwei Folgen in eine quetschen. Insofern seht es uns
Ja.
nach. Aber hey, dafür habt ihr mehr Content. Ihr habt ja auch einen Monat Zeit, die zu hören. Da ist ja immer noch aktuell. Also Leute,
Eben.
ist doch alles kein
Genau.
Problem.
Wir greifen das ganze Thema dann nochmal auf, sportliche Aspekte, was wir uns angeguckt haben, was passiert ist. Das alles auf jeden Fall unter anderem in der Folge 40, da freue ich mich jetzt schon drauf, die dann, kann man auch schon sagen, die am 28. Juli dann erscheinen wird. Ja.
Voraussichtlich, jawohl.
Ja, genau.
Lauf mal, ich habe noch eine Sache.
Oh,
dann hau raus. Ja, das ist nämlich eine Idee für eine neue Folge. Und in Klammern habe ich schon hingeschrieben, live on stage klären, hehe. Und das machen wir jetzt einfach mal. Hab ich habe in letzter Zeit immer häufiger mal gesehen, dass andere YouTube-Kanäle oder auch Streamer Tierlists machen. Allerdings nicht normale Tierlists, sondern Blind-Tierlists. Das heißt, ich sag dir jetzt zum Beispiel, das Thema ist, keine Ahnung, Lieblingsvereine aus der Bundesliga. So.
Ach so, ja.
Mhm. Und dann gibt's 10 Vereine, die wir ranken müssen. Also erster Verein, den mögen wir am allerliebsten, den 10. Verein hassen wir total.
Ja. Okay, ja.
Und wir wissen aber im Vorfeld nicht, welche 10 kommen. Und ich finde dieses Format super lustig. Cool. Weil du immer so ein bisschen überlegen musst, okay, Schalke ist ganz nett, als Beispiel jetzt, keine Ahnung, aber vielleicht kommt ja noch bla bla bla, ne? Ja. Und es endet eigentlich immer darin, dass du spätestens beim Vorletzten dich selber hast, weil es halt einfach keinen Sinn ergibt und am Ende hast du irgendwie...
Warum?
Genau, am Ende findest du dann auf einmal Offenbach sympathischer als Dortmund oder so. Das passiert halt.
Offenbach sympathischer als Frankfurt, meinst du?
Genau, im Notfall auch das, wenn es ganz doof läuft.
Das ist so ein bisschen, das kenne ich von TikTok, das sind diese Rankings, die gemacht werden. Das ist dann im Prinzip das gleiche Prinzip.
Ja, ich glaube, von da ist es auch rübergeschwappt. Ja.
Ja, kann so gut sein. Das wirkt zumindest so. Finde ich cool, bin ich dabei. Mhm. Also unser Bundeskanzler hat ja auch das Kartoffel-Ranking mit Younes gemacht, also da kriegen wir auch schon was hin.
Mit Armin Younes? Armin Younes. Spielt bei Schalke, habe ich gehört.
Kartoffelranking, ja, kannst du dir mal angucken, wenn du das findest. Das,
ja, ich hörte davon.
Ich zeige dem Opa mal das Internet. Ja, so wirkt das ein bisschen.
Also, ich möchte mit Olaf Scholz, möchte ich mir nicht in meiner Freizeit anschauen.
Er ist ja eigentlich vergesslich.
Hab mit shady Typen, die gerne rumlügen, wenig am Hut in meiner Freizeit.
Ja,
das
stimmt. Ja, trotzdem nimmt er mit mir jede Woche einen Podcast auf. Ja.
Haha. Okay. Nee, aber ich fand die Idee ganz cool, weil ich erinnere mich auch noch zurück an unsere Corona-Sondersendung mit den ganzen Quizzes, die wir damals gemacht haben. Das war auch mega lustig.
Ja, das war relativ ausufernd.
Ja, zu lange. Ja, das war zu krass. Aber das müsste man diesmal ein bisschen
portionieren. Auch mal wieder Bock, mit dir ein Quiz oder irgendwie sowas zu machen.
Ja.
Das fand ich nämlich auch geil, aber nicht so ausufernd wie da.
Richtig.
Aber ein Quiz an sich hätte ich mal wieder, oder mal einen Wettkampf wieder mal mit dir so ein bisschen... Das hätte ich mal wieder Bock drauf.
Ja, und drum dachte ich mir, dass mit der Blind-Tier ist, das könnte auch genau was für uns sein, wo wir dann Spaß haben, bisschen Dummschmus labern.
Ich hab's mal für Folge 40 mal mit reingesetzt. Vielleicht passiert Sauber, das da, vielleicht.
Vielleicht, aber, vielleicht nicht. Cool. Aber wenn, dann bräuchten wir auf jeden Fall auch einen Gast. Weil wir brauchen irgendwen, der sich die Nominierten quasi überlegt. Weil das können wir ja nicht machen, weil sonst wissen wir ja, wer kommt, dann ist nicht mehr blind. Weißt du, wie ich meine? Also bräuchten wir noch irgendwen, der uns da unter die Arme greift.
Alles klar. Ja, dann nächste Folge auf jeden Fall ein super Gast, den wir da haben.
Oh nein, es geht schon wieder los. Oh nein.
Ich glaube, ich muss schnell weg hier.
Ja, mal gucken.
Ah, Freunde.
Goodie.
Ja, machen wir. Also, nächste Folge. Seid gespannt. Ich freue mich drauf.
Geil.
Und diese Folge neigt sich im Ende entgegen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Danke, für dass ich das wieder mit dir aufnehmen durfte. Hat wieder Spaß gemacht.
Danke dir auch. War schön.
Alles klar.
Dann
bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Macht's gut und bleibt sportlich in diesem Sinne.
Mach's gut, Lomlom. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Du findest diesen Podcast auch auf youtube.com/frittenfriseurlps und auf gaming-mac.com.